Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Ich wollte es heute auch mal sagen.
Oh Gott. Ach so. Okay, kein Problem.
Herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge.
5 Jahre. Das fängt schon super an.
Es ist so krass. Amber, 5 Jahre.
Das ist ein halbes Jahrzehnt.
Das ist so verrückt, wirklich.
Es ist wirklich krass. 5 Jahre muss man erst mal schaffen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, Antonia, ganz ehrlich.
Ich
es ist einfach so passiert. Wir hatten es nicht unter Kontrolle, aber auf so positive Art und Weise, weißt du, wo du denkst, ach, mega. Ne? Also ja. Wir haben uns selber überrascht.
Das stimmt. Und das Witzige ist, dass es für mich schon so zu meinem Alltag dazugehört, wenn wir jetzt mal, also jetzt haben wir ja schon wieder ein paar Tage nicht aufgenommen. Und das hattest du mir dann ja auch geschrieben.
Ja.
Das ist so ungewohnt. Es ist komisch, einfach mein Alltag. Es ist mein Alltag, dass wir uns mindestens einmal die Woche 1,5 Stunden über Harry Potter unterhalten und uns dabei sehen.
Ja.
Das ist mein Alltag, ja, genau. Und ich möchte es auch nicht mehr missen.
Nee, stell dir vor, wir würden das nicht mehr machen, Antonia. Wir würden uns ein halbes Jahr nicht sehen.
Wir würden uns einfach nur Weihnachten und Karneval sehen, höchstens.
Ja. Weil wir würden doch nicht, das mache ich ja auch sonst nur mit meiner Family, so FaceTime.
Nee.
Also weiß ich, jetzt sehe ich irgendwie dich nicht an FaceTime nee. Für so private Sachen. Also wir reden auch privat, wenn wir dann eine aufnehmen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dich per FaceTime
stimmt.
privat anrufe und dann reden wir nur über unser Leben.
Es würde mir auf jeden Fall was fehlen und ich finde es schön und
ja.
Ich habe mich schon sehr, sehr dran gewöhnt und ich genieße das auch immer noch. Es macht immer noch Spaß. Wir haben immer noch so viel, über das wir noch reden müssen. Ich habe eher den Eindruck, wir erweitern uns auch einfach gerade noch. Jetzt, wenn ich auch an unser Projekt für nächste Folge denke, ja, da spoilere ich jetzt mal ein bisschen, weil ihr wisst ja noch nicht, dass da etwas Besonderes im Anmarsch ist.
Weiß ich davon schon?
Wir bekommen Besuch, aber wir haben die Folge schon längst aufgenommen.
Ach so. Ja. Ach so, ja, stimmt. Wir haben was Besonderes gemacht. Ich brauchte einen kleinen Reminder.
Wir haben ein paar Projekte hier und da und viele, viele Ideen. Und ich finde es schön, dass das alles noch kein Ende hat.
Nee, hat es nicht.
Kein Ende in Sicht.
Ja, und eigentlich haben wir schon alles gesagt, aber ich freue mich auf noch mehr Zeit damit, um zu gucken, wie weit wir das noch treiben können, diesen ganzen Spaß hier.
Ja.
Es ist ja auch immer so ein bisschen so eine Überraschungstüte, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ihr ja auch immer noch da seid, ihr Zuhörenden.
Ja, ihr seid eh die
Krassesten. Ihr seid ja noch am Start und ihr macht das ja irgendwie auch möglich, weil wenn wir das Gefühl hätten, so das Interesse wäre langsam weg, würden wir ja sagen, ja okay, dann hat es sich vielleicht ausgeharrypottert, aber hat es halt nicht.
Nee.
Es geht ja immer wigge.
Ja, und das ist echt krass, weil klar, es kommen mal welche dazu, manche hören uns vielleicht mal eine Zeit lang nicht und kommen dann wieder oder so. Und es ist natürlich auch schon viel Wechsel bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Aber trotzdem, wir haben so krasse Fans, die ja wirklich fast jede Folge mitsprechen können, die quasi uns besser kennen als wir uns selbst. Also was haben wir nicht schon alles in den Folgen erzählt? Ihr wisst es eh immer besser, wir können uns da meistens nicht mehr dran erinnern.
Nee.
Wir haben wirklich Namen, die uns immer wieder begegnen, die wir auch so, mit denen wir gefühlt schon schreiben, als wären sie in unserer WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Und das ist echt crazy. Ja, und ich weiß aber auch noch, wie so die Anfangszeiten waren. Ich habe nämlich mal ein bisschen recherchiert.
Oh, wir freuen uns.
Und zwar.
Wird's peinlich?
Wir haben den Podcast gestartet. Also die erste Folge ging ja Ende März raus, aber wir haben es ja schon vorher, hatten wir ja schon mal erzählt, so ein paar Vorläufer, Sachen und so. Und ich weiß noch, wir hatten dann vorbereitet Cedric und wir haben, glaube ich, Remus vorbereitet, so als kleine Testfolgen.
Ja. Mhm.
Und ich weiß noch, dann irgendwie hatten wir das und das Datum uns überlegt und so. Und ich meinte dann so zu dir, boah, Amber, irgendwie, ich habe jetzt irgendwie schon fast Langeweile. Ich will jetzt noch mal ein paar Leute vorbereiten. Wer weiß, wann wir die machen und so. Und dann hattest du gesagt, bereite doch einfach schon mal Mirob Gaunt vor. Und dann habe ich Mirob Gaunt irgendwie so gefühlt 3 Jahre, bevor wir die Folge gemacht haben, habe ich die dann schon vorbereitet. Und Weißt du, wen ich immer noch vorbereitet habe, den wir nie benutzt haben? Und jetzt pass mal auf, von wann diese Pages-Datei ist. Die habe ich erstellt am 11. Februar 2021. Und zuletzt geöffnet wurde sie am 11. Februar 2021.
Das und über wen ging die?
Emmeline Vance. Vance? Vance?
Oh, Vance? Emmeline. Emmeline Vance. Ah, aus dem Orden ist die doch, ne?
Ja, es ist eine halbe Seite. War sehr ergiebig. Guter Tipp auch von dir, dass du sagst, bereite doch die mal vor. Keine Ahnung warum. Hat mir gar nichts gebracht. Habe ich mir richtig Arbeit umsonst gemacht.
Naja, so viel Arbeit kann es bei einer halben Seite ja nicht gewesen sein.
Also ist auch echt wilde Vorbereitung hier auf jeden Fall. Und ich habe auch noch weiter recherchiert und zwar habe ich herausgefunden, wann wir das erste Mal 200 Spotify-Follower hatten. Mhm. Rate mal. Also wie gesagt, wir sind März 21 haben wir gestartet, richtig? Ja.
Ja. Sinn. Mai 21?
Im Juni 21.
Oh, schade. War aber lang gebraucht.
Ja, der Anfang war ein bisschen schleppend, vor allem, weil wir kein richtiges Konzept hatten. Also jetzt im Nachhinein hätten wir es ganz anders aufgebaut, wie man einen Podcast startet. Und da haben wir einfach so einen Trailer hochgeladen und dann folgte auch nichts. Also wir hätten einfach Trailer und dann schon die ersten drei Folgen gleichzeitig hochladen müssen. Auf die Idee sind wir gar nicht gekommen. Naja, also Marketing ist noch nie so unser Ding gewesen, auf jeden Fall.
Die Ideen kamen ja dann nach und nach, ne? Ist ja viel komplexer geworden nach ungefähr 2,5, 3 Jahren.
Ja, das stimmt.
Ist auch lustig, weil ich habe gerade die erste Datei offen von der Reihenfolge, wie wir das aufnehmen wollten, geöffnet. Da ist auf Platz 1 zum Beispiel Harry Potter, das goldene Trio. Auch eine tolle Folge, das zusammenzulegen. Nummer 2 ist direkt Dumbledore. Aha. Dann Nummer 3 Lehrer und dahinter haben wir geschrieben, oder ich oder wer auch immer, pädagogische Eignung der Lehrer. Ist immer wichtig, ne? Muss man auch drüber reden. Dann kam schon direkt Hagrid, danach Voldemort und Draco.
Das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, an diese Liste.
Familie Malfoy kommt danach, Sirius, dann kommt direkt Familie Black, direkt Familie Weasley hinterher, ne? Damit auch volle
Warte mal, und Ron und Family Hermine Power ist. Haben wir einfach noch gar nicht behandelt? Oder ist die mit der Harry-Folge mit drin? Weil das ist ja das goldene Trio.
Ich glaube, die sollte in die Harry goldene Trio-Folge. Und dann Neville, Gründer, Cho und Cedric direkt in eine Folge, ne? Gar kein Problem. Und dann haben wir natürlich uns noch direkt eine Sonderfolge, Harrys Träume, haben wir uns aber auch schon notiert, dass wir das irgendwann mal machen wollen.
Ach, guck. Ja, haben wir sogar wirklich irgendwann relativ früh gemacht. Das ist ja witzig. Ja.
Ach, und hier steht auch noch Heiligtümer des Todes, in Klammern Sinn.
Das ist aber witzig, weil über die Heiligtümer des Todes haben wir ja erst gefühlt vorgestern angefangen zu sprechen. Die haben wir so früh eigentlich auf der Agenda gehabt, aber nie durchgeführt. Ja, ich weiß auch, unser erstes Konzept war ja auch eigentlich mal, jeder von uns bereitet einen Charakter vor.
Das stimmt, ja.
Und wir erzählen uns gegenseitig von diesem Charakter. Stell dir das mal vor, wie blöd.
Beschissene Folge.
Weil das erinnert mich nämlich, weil Joe und Cedric hatten wir nämlich auch in einer Couple-Folge sozusagen dann drin.
Ja.
Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht. Wir haben das, glaube ich, getestet bei Lucius und Narcissa und da ist uns aufgefallen, das geht überhaupt nicht gut.
Nee, wir haben ja, glaube ich, relativ schnell festgestellt, dass es gar keinen Sinn macht, wenn einer einen vorbereitet, weil dann, ich glaube, das haben wir auch testweise gemacht, weil einer dann die ganze Zeit redet und der andere hört nur zu und sagt so, cool.
Wow.
Weißt du? Stimmt. Und da dachten wir uns so, das ist nicht so, wie wir das wollten.
Ja.
Wir wollten reden und genau das tun wir seit 5 Jahren. Wir reden.
Ja.
Ziemlich viel, wenn der Tag lang ist.
Das stimmt. Und ihr hört uns fleißig zu und da wollten wir natürlich ein riesengroßes Danke nochmal sagen. Erstens hört ihr unseren Quatsch hier immer an. Dann unterstützt ihr uns ja aber auch immer so fleißig. Jetzt haben wir schon gesagt, ihr schreibt immer so viele Kommentare, ihr bewertet unseren Podcast gut, ihr gebt uns Daumen hoch und Sternchen und folgt uns vielleicht ja auch schon bei Insta oder Campfire oder anderen Podcast-Plattformen als nur Spotify. Und das ist natürlich für uns voll der große Support. Also auch wenn ihr uns jetzt vielleicht nicht über Apple Podcast hört, aber wenn ihr uns da trotzdem folgt oder so, das ist richtig gut zu wissen. Und das bringt uns natürlich auch dazu, immer weiterzumachen. Und natürlich haben auch richtig viele von euch schon richtig fleißig unseren Merch gekauft.
Ja. Yeah.
Das finde ich auch richtig crazy.
Das ist mega cool. Und ich trage den ja auch immer noch mit großer Überzeugung, mhm. Obwohl wir ja keine Ahnung davon haben. Ich finde, dass wir da etwas geschaffen haben, was wir alle sind.
Ja.
Dieser etwas verrückte, irgendwie...
Nicht so professionelle
Merch-Verkauf.
Ja.
Und damit zeigen wir, dass wir eine Community sind, nach außen hin auch.
Ja, und ich finde das, find das richtig cool. Auch das, wenn man so drüber nachdenkt, das kommt einem so völlig absurd vor, dass Menschen etwas tragen, was wir gemacht haben. Das ist schon echt...
Ja.
Keine Ahnung, das ist einfach ein schönes Gefühl, Leute. Ihr macht uns glücklich, wirklich.
Ja, das ist irgendwie ein anderes Level von glücklich, was man in der Form ohne diese Art von Öffentlichkeit ja gar nicht bekommt. Und weil wir so eine super liebe Bubble sind hier in unserem kleinen Harry Potter Schokofrösche Leben, ist das einfach, ist ein Traum. Also ich glaube, das hätte uns auch echt nicht besser treffen können.
Nee, das stimmt.
Muss man einfach sagen.
Ja, ne? Sieht man ja auch zum Beispiel an der ganzen Fanpost, die wir bekommen. Also auch da, wir haben da mal so gesagt, yes. Hatten da mal ein paar Leute gefragt, hey, kann man euch was schicken und so. Und wir dachten noch so, ja, okay, wir können das mal versuchen mit einem Postfach. Da schreibt uns ja eh niemand hin. Ja, und jetzt platzen hier das Postfach und unsere Kisten dafür aus allen Nähten. Wir haben so viele Geschenke von euch bekommen, so viele selbstgebastelte Sachen, so viele Armbänder, Lesezeichen, Zeichnungen und auch einfach diese lieben Worte. Und es ist einfach richtig schön.
Hm.
Genau, falls ihr uns auch nochmal Fanpost schreiben wollt, freuen wir uns über jede Post, die wir bekommen. Und das Postfach steht ja immer bei uns in der Folgenbeschreibung unten drin.
Ja, weil das ist auch immer ganz schön, weil Antonia und ich sind so Sammler.
Ja.
Aus so Vergangenheitssachen und so an Dinge, die wir uns erinnern wollen. Und das sammeln wir natürlich. Das gucke ich mir in 50 Jahren an und denke mir so, oh, Antonia, weißt du.
So doch. Crazy, wirklich.
50 Jahre, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ob wir das noch schaffen.
Sagen wir 40.
Ja, aber auf jeden Fall ist es einfach richtig schön zu wissen, dass das ein Teil von unserem Leben ist. Und auch, dass ihr ja auch ein Teil davon seid. Das ist einfach cool.
Bitte weiter. Einfach weiter.
Genau. So, jetzt haben wir aber hier auch genug rumgeschleimt, würde ich sagen. Ja.
Schleim.
Schicht im Schacht hier, denn wir haben ja auch noch viel vor. Ihr habt uns ja die ganzen Sprachnotizen geschickt für unser Jubiläum.
Oh,
und da werden wir jetzt mal reinhören und die ein oder andere auch beantworten. Wir entschuldigen uns jetzt schon mal, weil es sind wirklich sehr, sehr viele Fragen gekommen und ein paar davon habe ich aussortieren müssen, zum Beispiel, weil wir die irgendwie in einer anderen Folge oder so schon mal beantwortet haben und bei manchen, ihr habt ja manchmal teilweise mehrere geschickt, jetzt habe ich erstmal geguckt, dass wir erstmal von jedem eine schaffen und wenn wir am Ende Zeit haben, vielleicht schaffen wir von dem einen oder anderen nochmal eine, aber wir wollten das jetzt möglichst gerecht irgendwie machen.
Ja, genau. Da wart ihr nämlich sehr fleißig, wie immer.
Genau, aber vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben auf jeden Fall oder mit uns gesprochen haben sozusagen. So.
Lilanes Herz einfügen.
Genau. bist du bereit?
Ich bin ready.
Hallihallo, liebe Schokofröschlis. Hier Lokita mit einer Frage zum Vielsafttrank. Verwandle ich mich immer in die Person, so wie sie jetzt aktuell ist, auch wenn ich vielleicht einen alten Nagel oder ein altes Haar erwische oder in den Zustand von damals? Und dabei hat sich mir eine kuriose zweite Frage ergeben. Kann ich mich auch in einen Toten verwandeln? Jetzt rein theoretisch, nicht, dass ich das möchte, aber wenn ich jetzt ein aktuelles Haar von Dumbledore aus dem Grab nehme, werde ich dann ein Toter oder erwecke ich Dumbledore unter Anführungsstrichen zum Leben für eine Stunde? Danke für eure Antworten und alles, alles Gute. Tschüss!
Ja, vielen Dank für die coole Sprachnotiz. Ich finde das immer richtig spannend mit dem Vielsafttrank. Mhm. Ich glaube, dass man trotzdem den aktuellen Zustand übernimmt, weil es ja quasi so ein bisschen wie DNA funktioniert. Und ich glaube, es ist egal, zu welchem Zeitpunkt man sich das Haar genommen hat, oder? Also stell dir vor, du bist jetzt in Dumbledores altem
Kinderhaus
und du nimmst seine Bürste und da ist noch ein Haar von ihm, als er 13 war. Verwandelst du dich dann in einen 13-jährigen Dumbledore?
Ja, muss ja so sein. Ja, weil sonst wäre ja Zukunft und Baby sein und Erwachsen sein und alt sein, ja, alles das derselbe Zustand. Das kann ja nicht sein. Also an irgendwas muss doch dieser Vielsafttrank festmachen, wie du aussiehst.
Ja, das ist die DNA.
Ja, aber die DNA gibt doch nicht vor, wie du in diesem Moment aussiehst. Wenn du jetzt nimmst Babyhaare von Dumbledore, ist jetzt das Beispiel, so, und machst die da rein.
Wirst du dann ein Baby? Das Baby. Echt? Das ist ja super crazy.
Nee, also wir sind hier in einer magischen Welt. Da können wir jetzt auch sagen, nee, das ist immer der Zustand, in dem er gerade ist. Und ich glaube auch nicht, dass das mit Toten funktioniert.
Nee, das glaube ich auch. Obwohl, ja. Nee, das ist echt kompliziert.
Also mit dem Tod ich auch nicht. Ist schwierig. Also ich glaube, du bist in dem Zustand, in dem du das Haar ausgerissen hast. Mhm. Oder, also gehen wir jetzt mal von Haaren aus, weil alles andere ist noch ekelhafter. Also du reißt ein Haar aus und dann wirst du der.
Ja, also ich glaube, das mit dem Tod, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Das denke ich auch. Das ist vielleicht auch so ein bisschen wie bei den mit den Tierhaaren, die soll man ja auch nicht nehmen. Vielleicht wird einem davon abgeraten, weil man eben auch die Konsequenzen nicht kennt. Und
ja, genau.
Nachher bist du dann quasi ein toter Dumbledore und dann liegst du da und kannst dich halt auch nicht mehr zurückverwandeln, weil du quasi tot bist, weil dein Herz versagt und
ja, genau.
So.
Ja, genau.
Also das, ich glaube, da wird strengstens von abgeraten, könnte ich mir vorstellen. Aber sehr spannend. Ja, ist wahrscheinlich bei jeder Frage jetzt so, aber ich sage es jetzt einfach nochmal dazu. Schreibt uns unbedingt eure Meinungen zu diesen Fragen auch in die Kommentare, Leute.
Vielleicht haben wir auch was übersehen. Das ist möglich. Ja. Sowas passiert.
Auf jeden Fall vielen Dank für diese Frage. Sehr spannend. Bist du bereit für die nächste?
Absolutely yes.
Hallo Schokofrösche. Ich würde gern wissen, was eure Lieblingsszenen aus dem Buch sind und an was ihr euch am besten erinnern könnt vom ersten Mal lesen. Schöne Grüße.
Oh, das ist eine knackige Frage.
Ja, also Lieblingsstellen aus dem Buch. Mir fällt direkt was ein, dir auch?
Mir auch, ja.
Dann sag mal, was dir einfällt.
Valentinstag, zweites Schuljahr, mag ich schon sehr gerne.
Ja.
Mit dem bescheuerten Zwerg da. Das finde ich schon sehr witzig, muss ich sagen.
Ja, meine Lieblingsstelle aus dem Buch oder was ich immer unglaublich witzig fand, war im vierten Teil, wo das Trio irgendwie bei der Eulerei ist und Fred und George kommen auch in die Eulerei und dann reden die alle gleichzeitig. Das ist dann irgendwie, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist dann irgendwie so, was macht ihr denn hier, sagten Fred und Hermine. Post verschicken, sagten George und Harry. Wie, so früh, sagten Fred und Ron. Das ist so witzig. Ich finde das so witzig einfach.
Total bescheuert. Total auch,
bescheuert, weil wenn man sich das wirklich vorstellt, dass sie dann alle nicht in Lachen ausbrechen, ja, das finde ich sehr, sehr gut, die Stelle. Die gefällt mir schon sehr, sehr gut.
Und ich glaube, am besten erinnern kann ich mich, wo ich sehr beeindruckt war, weil ich habe ja die Bücher erst gelesen, nachdem ich die Filme geguckt habe. Und das ist die Quidditch-WM. Und alles bevor das trimagische Turnier losgeht. Weil das ist ja im den Film sehr oberflächlich und gar nicht so tiefgründig. Ja, und stimmt. Dann fehlt da ja auch noch Ludo und so. Und wenn du vorher noch nie zum Beispiel von Ludo gehört hast oder wie das da ist, auch wenn die Malfoys dann da auf die Tribüne gehen und so. Klar, das ist im Film so angedeutet, aber es ist ja nicht das mit Winky. Ne, dann kann ich mich erinnern, dass ich damals dachte so, wow. Weil Rufus spricht ja, glaube ich, den Ludo auch mit kölschem Dialekt. Ja, ne? Genau. Und das ist schon extrem witzig, hat mir schon, da kann ich mich gut erinnern.
Ja.
Dass ich da schon so war, so wow.
Ich habe ein paar Momente. Ich weiß, dass ich, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, als mein Papa mir damals noch die ersten Bände vorgelesen hat. Im zweiten Teil gibt es ja die Stelle, wo die bei Nicks Todestagsfeier die anderen Geister mit ihren Köpfen Hockey spielen. Da hatte ich damals total Angst und war dann erst so, boah, nee, ich will das nicht nochmal lesen, weil ich ja auch Hockey gespielt habe und ich fand das einfach extrem gruselig in dem Alter. Und dann habe ich aber zu meinem Papa gesagt, ah doch, lies mal bitte doch vor. Und was für mich auch immer sehr einschneidend war, war er dann im fünften Band tatsächlich, weil das war dann so der Band, wo ich eigentlich schon zu alt war für dieses Ritual, dass mein Vater mir das vorgelesen hat und ich dann irgendwann so ungeduldig war, dass ich heimlich vorgelesen habe.
Klar.
Er ist irgendwann dahinter gekommen, weil ich hatte das Buch dann eigentlich schon fertig gelesen und er hatte mir dann die Stelle vorgelesen, als Sirius stirbt und meinte, dann guckt er mich an und sagt, du hast das schon gelesen, oder? Und dann meinte ich so, ja, also ja, weil deine Reaktion zeigt nicht, dass du es gerade zum ersten Mal hörst. So. Und ich weiß auch noch, ich war total froh, dass ich das Ende alleine gelesen habe, weil ich musste voll heulen. Obwohl ich Sirius ja nie so mochte. Aber diese ganze Stelle, Sirius tot und auch Harrys Gespräch mit Dumbledore danach im Büro, das ist so emotional und intensiv, dass das war auf jeden Fall noch. Und Dumbledores Beerdigung, da habe ich auch richtig geheult, das weiß ich auch noch, da war ich nämlich im Urlaub und ist eine Freundin neben mir aufgewacht morgens und guckt mich an und sagt, oh Gott, warum heulst du? Und ich so, Dumbledore ist gestorben.
Ja, wo ich immer noch, wenn ich es gucke, doch, eigentlich auch, doch, ich heule, wenn Dobby stirbt.
Ja,
das immer, stimmt. Im Film ja. Und ich habe ja den siebten Band bestimmt dreimal gelesen oder so. Ist auch, glaube ich, das einzige Buch, was ich so richtig oft am Stück durchgelesen habe. Die anderen habe ich eigentlich gar nicht so oft. Ich lese die halt jetzt immer nur wegen uns so gestückelt und habe die sonst halt als Hörbuch gehört. Das heißt, ich habe Dobbys Tod mehrmals gelesen. Ich muss immer noch heulen. Und auch, obwohl man weiß, was passiert und so im Film, ist es so dramatic. Das ist so schlimm. Vor allem, weil Dobby so cute ist im siebten Teil im Vergleich zum zweiten. Ja. Der ist so besser CGI'd und er sieht so voll so putzig stimmt, aus, wo du denkst, so, nee, cute. Du kannst ruhig bei mir einziehen. Leb hier. Ich gebe dir hier so Teewärmer, kein Problem.
Ja, das stimmt. Das war auch eine sehr gute Frage. Vielen Dank für die Zusendung. Bist du bereit für die nächste?
Absolutely.
Hi Amber, hi Antonia. Hier ist Jule, einer eurer treuesten Fans. Normalerweise lade ich ja immer Collagen bzw. Rätsel oder This or That auf Campfire hoch. Hier habe ich einen Schokoschock für euch. Was würdet ihr eher eine Woche lang tun? Erstens, Hermine Granger Nachhilfe in Wahrsagen geben. Zweitens, die Schulsachen von Cho Chang tragen. Oder drittens, die Bücher in der verbotenen Abteilung sortieren unter der Beaufsichtigung von Filch und Peeves. Viel Spaß dabei und macht weiter so mit eurem Podcast. Er ist richtig, richtig toll und lasst euch nicht von den Muggeln ärgern. Tschüss!
Danke, Jule. Ja,
voll cool. Danke, Jule, auch, dass du dabei warst. Ich kenne mich natürlich. Und ein guter Schokoschock.
Ich habe mich aber auch schon spontan entschieden.
Ja? Okay. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Wahrsagen Hermine beibringen, die Bücher sortieren mit Filch und Peeves und die Sachen von Cho Chang tragen.
Ja.
Und?
Ich möchte nichts mit Cho zu tun haben und auch nichts mit Filch. Ja. Ich werde auf jeden Fall mit Hermine Wahrsagen üben, weil ich glaube, ich bin eine begnadete Wahrsagerin. Ähnlich wie Trelawney. Ich glaube, ich kann das richtig gut, wenn ich mich da mal einmal reingefuchst habe. Ich sag's euch, ich lese euch da aus den Sternen und aus euren Händen und aus Teetassen.
Geil, ja,
ihr glaubt es kaum. Ja. Und ich glaube, Hermine kann da definitiv von mir profitieren. Wird ein bisschen nervig bestimmt, aber...
Ja, ach, das ist, glaube ich, halt so ein hoffnungsloser Fall, ne? Also ich glaube, du wirst da irgendwann bekloppt, weil Hermine so anti ist.
Vermutlich.
Ich glaube, ich könnte das deswegen schon nicht tun, weil ich selber halt nicht so an dieses Wahrsagenzeug glaube. Und ich glaube, da hätte ich große Probleme mit, das jemandem beizubringen, wenn ich es selber nicht so fühle. Ich finde es aber auch, es ist wirklich schwierig, weil... Joe ist auch ganz schwierig, weil ich habe auch gar keine Lust, ihr immer alles hinterherzutragen. Und an sich habe ich gar nichts dagegen, Bücher zu sortieren. Wirklich, ich liebe Bücher sortieren. Mein Bücherregal ist auch sortiert. Gar kein Problem. Das Problem ist nur, Filch ist ja noch eine Sache. Der meckert dann die ganze Zeit rum, okay. Aber Peeves wird wahrscheinlich die Bücher einfach wieder rausziehen und die wieder heimlich umsortieren. Richtig. Und darauf habe ich gar keinen Bock, weil dann bist du ja auch hunderte Jahre damit beschäftigt, die Bücher zu sortieren, die du gerade erst sortiert hast. Also eigentlich ist das auch keine Option. Ich muss dann wahrscheinlich auch Hermine nehmen, weil alles andere ist ja unerträglich.
Nee, genau. Und zum Beispiel der Vorteil für mich, den ich bei Hermine zum Beispiel sehe, ist auch, ich kann mich da bestimmt richtig gut reinsteigern in dieses Wahrsagen-Thema. Also da musst du dann, du musst das dann einfach loslassen. Deine Rationalität, deine analytischen Fähigkeiten, alles da einlassen. Deinen Horizont erweitern. Und dann guckst du dir halt mal den Mars ein bisschen länger an, Antonia.
Ja, ich versuch's.
Also falls du ihn findest.
Ja, wahrscheinlich also, nicht, ne? Aber ich wäre dann stets bemüht, sagen wir mal so.
Ja.
Okay, die nächste Sprachnotiz.
Hallöchen, liebe Amber und liebe Antonia. Ich hätte eine Frage für das Special, wenn ihr im März euer Fünfjähriges habt. Und zwar, mit welchem Charakter könntet ihr euch am besten identifizieren, beziehungsweise welcher Charakter ist euch am ähnlichsten und warum? Und ist das denn auch gleichzeitig euer Lieblingscharakter? Würde mich voll freuen, wenn die Frage reinkommt. Und ansonsten wollte ich mich für den schönen Podcast bedanken. Der begleitet mich jeden Tag und macht das Leben einfach so ein bisschen magischer. Euer Schokofrosch Elisa.
Vielen Dank, Elisa, für die liebe Nachricht.
Ich glaube, ich kann mich sehr gut mit Lavender identifizieren.
Alle.
Weil ich glaube, ja, wir haben ja oft schon Parallelen festgestellt. Und ich glaube, ich kann mich da auch, also ich kann mich da sehr gut mit anfreunden. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Deshalb ist sie aber nicht mein Lieblingscharakter.
Nee, das stimmt.
Also sie ist ja schon nervig, also, ach, ich weiß nicht.
Es ist ja auch eine sehr überspitzte Version von dir. Also so, du bist ja, ja nicht ja, wie Lavender. Schon. Aber ja, es gibt da gewisse Parallelen, aber Lavender ist ja, also, das,
Die ist doch bestimmt auch liebenswert.
Ja, natürlich.
Wir kennen die ja gar nicht so. Harry hat sich ja gar nicht mit der beschäftigt.
Ja, deshalb
wissen wir ja gar nicht, die ist gar nicht so tiefgründig, können wir sie ja gar nicht einschätzen.
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, das kommt schon ganz gut hin, ihre dramatische Art und auch dieses, wie sie sich so, wie so ihre Schulzeit und so ist. Ich glaube, ich war halt einfach auch so. Ich war so ein Girly Girl. Und, ne, das ist
ja,
auch,
auf jeden Fall. Ne?
Deshalb finde ich das schon gut. Mein Lieblingscharakter ist sie trotzdem nicht.
Dazu hat sie auch zu wenig Tiefe, finde ich.
Wir wissen ja nicht mal, welche Haarfarbe sie hat.
Ja, deswegen finde ich es schwierig, weil grundsätzlich, also mit den Charakteren, die so super viel vorkommen, finde ich es immer schwierig, sich so richtig krass mit denen zu identifizieren, weil das sind für mich alles so ganz starke Persönlichkeiten, die unglaublich mutig sind. Und ich denke immer so, yo, also was mache ich denn? Ne? Ich sitze hier abends und nehme einen Podcast auf und was leiste ich sonst so? Ja, nicht so viel. Naja, aber...
Da stapelst du aber tief, Toni.
Ja. Ja, aber du weißt, was ich meine. So, ich kämpfe nicht gegen
Todesser. Ja, ich weiß,
und ich wäre jetzt auch nicht Front Row, bin ich ehrlich. So, deswegen, man muss immer sich so einzelne Aspekte rausnehmen, glaube ich, aus diesen Charakteren. Und ich glaube, ich kann mich tatsächlich am besten identifizieren mit Mini. Alter, ich bin alt, ich bin knittrig und ich bin streng, würde ich behaupten.
Aber ich glaube, zu Jugendzeiten wärst du auch eine gute Angelina Johnson.
Wobei Minia auch Quidditch gespielt hat damals.
Hm. Aber Angelina hat auch Führungsqualitäten. Du kannst auch so, ne? Du kannst ja auch gut. Du hast, die mag das auch nicht, wenn da jemand aus der Reihe tanzt. Magst
das
du
stimmt.
Auch nicht.
Aber Minnie ist Hauslehrerin. Die hat auch Führungsqualitäten. Und Minnie hat auch einen ganz ungesunden Ehrgeiz. Den habe ich auch.
Ja, klar. Ich wollte dir nur ein jugendliches Beispiel
ja,
geben.
Ja, dann bin ich halt eine junge, eine 31-jährige Mini. Denn wir wissen
Möchtest
alle,
ich bin 31. Möchtest du damit anzeigen, dass du 31 bist? Alles klar, Antonia ist 31. Ja, weil Antonia altert jetzt nicht mehr, deshalb sind wir gar nicht mehr gleich alt. Ne? Also
gut erkannt, Amber.
Ihr könnt ihr dann am 15. August zum
31. gratulieren. Ich werde jetzt immer nur noch 31, habe ich mir fest vorgenommen. Okay, also eine 31-jährige Mini, mit der kann ich mich identifizieren.
Okay.
Aber, also Mini ist schon auch mit einer meiner Lieblingscharaktere, aber aus anderen Gründen. Okay, nächste Frage.
Hallo ihr Lieben, zuerst möchte ich euch einmal ein riesiges Lob aussprechen dafür, dass ihr den Podcast jetzt schon so lange macht und immer wieder tolle neue Ideen einbringt, uns immer wieder zum Lachen bringt. Der Podcast ist so, so super. Meine Frage wäre, ob es in den 7 Büchern irgendwie einen ganz kleinen Nebencharakter gibt, wo ihr euch denkt, dass es total schade ist, da nicht mehr drüber zu erfahren. Also wo es cool gewesen wäre, eurer Meinung nach irgendwie noch die Backstory zu haben, dass JK da noch weitere Informationen einfach zu gibt. Das würde mich interessieren. Ganz, ganz liebe Grüße aus Dortmund. Macht genauso weiter. Ihr seid klasse.
Dortmund!
BVB!
BVB! Wir sind solche ekelhaften Pöbler.
Jetzt habe ich gerade auch noch so ein Fanlied vom BVB im Kopf. Ich singe das jetzt nicht vor, Leute. Ne?
Ja, danke.
Aber ich bin kurz davor.
Nee, aber auch eine spannende Frage.
Okay. Hm? Ja.
Hattest du jemanden, an den du direkt gedacht hast? Weil ich hatte direkt 2 Leute im Kopf.
Ich auch.
Ja, hau raus.
Seamus und Dean.
Ja, okay. Ja, Dean hatte ich auch. Dean finde ich unglaublich spannend.
Ja, auch das mit diesen Muggeleltern.
Ja, und dem Vater
also
und
diese,
so. Ganz
genau,
interessant eigentlich.
Wie das so war.
Ja.
Und ne, weil der ja auch dann Fußballfan ist. Also der muss ja wirklich eine richtige Muggelkultur gelebt haben, bevor der nach Hogwarts gegangen ist und den Kulturschock seines Lebens bekommen hat. Das wäre mega spannend, auch zu wissen, wie für ihn der Alltag ist. Weil für Harry, der hatte halt ein beschissenes Leben vor ihm. Das heißt, also vor Hogwarts.
Ja.
Das heißt, für Harry ist alles, was in Hogwarts passiert, erstmal besser.
Ja, genau.
Aber für Dean muss das ja gar nicht zwangsläufig so sein. Zum Beispiel auch für Hermine. Da bekommen wir das ja auch gar nicht mit. Die ist so all into Hogwarts.
Ja, genau.
Aber vielleicht ist es bei Dean gar nicht so.
Ja, vielleicht vermisst der Fußball. Haben wir ja, glaube ich, in seiner Folge auch schon mal gesagt. Der kann gar nicht seinen Live-Ticker kontrollieren und weiß überhaupt nicht, wie seine Lieblingsmannschaft gespielt hat und so. Das ist schon schwierig.
Nee.
Ja, es ist irgendwie ganz witzig, die Frage, weil ich das Gefühl habe, dass wir gefühlt in jeder Folge sagen, oh, das ist irgendwie, da macht man sich doch immer so viele Gedanken drum und es wäre so cool, mehr zu wissen und so. Da, die erste Person, an die ich denken musste, war zum Beispiel Theodore Nott. Da hatten wir, glaube ich, auch in der Folge gesagt, weil J.K. sich auch mal kurzfristig mal überlegt hat, ihm mehr Raum zu geben in den Büchern. Ja. Ist aber nicht passiert, musste rausgekürzt werden. Aber das sind, glaube ich, alles so Charaktere, die relativ spannend sind.
Mhm.
Was ich, glaube ich, auch nochmal irgendwie ganz spannend gefunden hätte, wäre mehr über Mirob Gorn zum Beispiel zu erfahren.
Also das zum Beispiel reizt mich gar
und
nicht.
Und Regulus finde ich zum Beispiel auch spannend, auch so wie war seine Kindheit und so und die Beziehung zu Sirius, dazu wissen wir auch und genau das gleiche auch bei den Black Sisters, also bei Narcissa, Bellatrix und Andromeda, auch da wissen wir ja überhaupt nicht, wie war so die Dynamik, als die Kinder waren oder als die jünger waren, das finde ich irgendwie auch ganz interessant.
Also allgemein mehr über, ich glaube, das würde auch total helfen, diese dunkle Seite zu differenzieren von Slytherins zum Beispiel, wenn wir wissen würden, okay, du kannst Slytherin sein, aber das heißt erstmal gar nichts, weil wir ja einfach immer nur das Endprodukt sehen, ne? Also Bellatrix ist so, Lucius ist so, Draco ist auf dem Weg und er ist Slytherin und wird so. Dann haben wir jetzt vielleicht noch Horace Slughorn, der so ein bisschen anders ist und wir wissen von Regulus, er hat sich umentschieden, aber das ja gar nicht so tief tauchen wir da ein, dass wir das so richtig greifen können. Deshalb, ich glaube, dass da wäre so ein Zwischenband irgendwie so die Slytherins unter sich oder so, glaube ich, ganz cool gewesen, wo man einfach so ein paar Geschichten, so wie so, heißt das Novelle dann?
Ja, oder Novelle so eine Short Story oder so, ja.
Ja, hätte ich, glaube ich, auch cool gefunden. Und ich glaube, das könnte man auch immer noch machen. Also wirklich nur jemand, der wirklich alles so auch in Kontext setzen kann, was halt weniger mit einer Fanfiction zu tun hat, sondern wirklich mit einem ernsthaften Projekt. Weil ich glaube, da könnte man immer noch richtig viele Leute mit glücklich machen, weil es halt so mega spannend ist.
Ja, ich meine, das ist auch bei den Rumtreibern oder auch bei den Gründern so, da wünschen sich ja auch immer ganz viele so Spin-off-Serien oder Filme oder so, ne?
Das wäre so toll. Ich würde so gerne, und da könnte man das ja sogar gut machen, auch mit Regulus, diese ganze Rumtreiber-Geschichte.
Ja, das stimmt.
Da könnte man eine super Storyline so am Rande mit Regulus zeigen. So ein bisschen so, wie waren die Anfänge? So nur so im Hintergrund, aber trotzdem da. Und im Vordergrund hast du halt so die vier Chaoten sozusagen. Ja, das fände ich auch schon mega cool.
Ja, es gibt schon auch einige Charaktere. Wir mögen ja auch zum Beispiel beide total gerne Kingsley Shacklebolt, aber auch über den weiß man ja eigentlich gar nichts. Und auch, ich glaube, der hat auch ein spannendes Leben eigentlich. Oder da würde mich auch voll interessieren, wie so die Dynamik in seinem Leben zu anderen Leuten immer war oder zu seiner Familie.
Ja, oder allgemein, wie der Orden wirklich funktioniert. Ja. Wir bekommen ja immer nur mit, was Harry sieht, aber wir wissen ja gar nicht, wie funktioniert der Orden so oder so. Ich in der Vorbereitung für eine spätere Folge ist mir nämlich jetzt auch aufgefallen, es müssen Absprachen getroffen worden sein, bevor das, was wir über Harry mitbekommen und wie die aussehen, das kriegen wir nie mit und das wäre auch mega spannend, wie auch die Hierarchie im Orden selber ist, ne?
Ja, genau. Ja, auch das.
Also
ja.
Das wäre schon, also ich glaube, da geht es gar nicht nur um Personen, sondern allgemein auch, wie funktioniert das alles.
Ja, irgendwie spannend. Okay, coole Frage. Es geht weiter mit der nächsten.
Yes.
Hi, ich bin Anna und ich hätte eine Frage. Hätte Harry nicht eigentlich herausfinden können, wo Voldemort sich gerade befindet, indem er seine Gedanken eindringt? Weil dann hätte er ja sehen können, wo Voldemort sich gerade befindet. Und diese Information hätte er ans Ministerium oder an Dumbledore weitergeben können. Dann hätten die ihn finden können und ihn halt auch besiegen können, oder?
Ja, auch eine interessante Frage, Anna. Ich glaube, das kommt daher, weil man es im Film so sieht, dass Harry in die Gedanken von Snape eindringt bei dieser Okklumentik-Stunde. Und da könnte man dann ja drauf schließen, dass Harry auch willentlich in die Gedanken von Voldemort eindringen kann. Aber kann er ja gar nicht, weil Harry ist ja kein Legilimentiker. Nee, heißt das so?
Er beherrscht
Legilimens nicht.
Nicht so
also er kann das ja gar nicht kontrollieren. Gar nicht. Ja. Und die Sachen, die er von Voldemort mitbekommt, bekommt er ja nur mit, weil Voldemort in den Momenten so emotional ist.
Und Voldemort auch das ja eigentlich erst auch gar nicht richtig steuern kann, oder?
Ja,
ist
genau.
Ist ja erstmal so nur so Ausbrüche und es wird ja dann erst später verwendet, um Harry anzulocken, oder nicht?
Genau, also Voldemort kann es steuern und er kann auch das manipulieren und kontrollieren und Harry halt nicht. Und Harry kann jetzt nicht einfach sagen, oh, ich würde jetzt mal gerne wissen, wo Voldemort ist, ich denke jetzt mal ganz fest an ihn. Also so funktioniert es halt leider nicht.
Genau. Weil wenn das gut funktionieren würde, könnte ich mir vorstellen, dass Dumbledore auch vorher schon mal auf die Idee gekommen wäre. Weil Dumbledore kann das, ja. Aber ich glaube auch, dass die Schutzschilde von Voldemort da einfach auch sehr empfindlich und sehr hoch sind. Also selbst wenn man über die Distanz ihn irgendwie erreichen könnte, würde Voldemort das ja gar nicht zulassen.
Ja, denke ich auch. Okay, nächste Frage.
Hi, ich bin Alicia und ich hätte eine Frage für die Jubiläumsfolge. Harry musste ja seine Sommerferien immer bei den Dursleys verbringen. Und Dumbledore begründet das, weil auf dem Haus ein Schutz liegt, der hält, bis Harry volljährig ist. Aber was für ein Schutz ist das eigentlich? Also ist das ein Zauberschutzwall, so wie im Hogwarts? Oder so eine Art von Blase, wie sie auch um Tonks Haus ist, als die sieben Potters in der Nacht der sieben Potters flüchten? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, vielen Dank für deine Frage.
Crazy. Das sind aber auch wirklich gute Fragen.
Ja, voll gute Fragen.
Die wir noch nie gehört haben.
Ja. Ja, also das ist ja so eine ganz, ganz alte Magie. Das ist ja dieser Schutzzauber von Lily, den sie ja, hat sie das wissentlich gemacht? Das weiß man gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist der in Kraft getreten, genau, weil sie sich eben für Harry opfern wollte und gestorben ist, um ihn zu schützen. Und mehr wissen wir eigentlich auch gar nicht darüber. Also wir wissen eigentlich nur, dass das so eine ganz, ganz alte Blutmagie quasi ist. Und die wirkt ja weiter durch die Familie. Also dadurch, dass Lily und Petunia Schwestern sind, funktioniert es eben bei Petunia dann genauso.
Aber es basiert quasi auf Lilys Liebe zu Harry.
Mhm.
Und offenbar muss der nächste Verwandte, der dann in Frage kommt, nicht lieben, ja, weil das tut Petunia nicht, sondern der Schutz reicht dann quasi
durch
bis
das
zur
Blut
Volljährigkeit
einfach
aus, weil das einfach diese Magie halt so funktioniert. Und das ist schon sehr krass, aber das ist ja das, was Voldemort ja auch nicht versteht, dass diese Art von Liebe ihn vernichten konnte, um Harry zu schützen. Mhm. Und ist ja auch ein, also es ist wahrscheinlich der krasseste Zauber, den wir kennen, oder?
Ja, und das ist ja auch immer das, was Dumbledore die ganze Zeit sagt, dass Liebe ist das Mächtigste und Liebe ist das Wichtigste und so. Und das zeigt uns ja auch gerade dieser Schutzzauber, wie genau das jetzt funktioniert, ob um Harry so eine Art unsichtbare Blase ist oder so, glaube ich eigentlich nicht, weil es ja auch wirklich eigentlich erstmal nur in der Zeit besteht, wo Harry bei den Dursleys ist. In Hogwarts schützen ihn andere Zauber.
Genau, und es ist ja so, dass ich nicht glaube, dass da eine Blase um Harry oder das Haus der Dursleys oder so ist, weil sonst würde man ja diese Art von Schutzzauber wahrnehmen können irgendwie, weil du kannst ja bestimmt auch andere Schutzzauber aufspüren, wenn du weißt wie. Aber ich glaube, so funktioniert dieser Zauber nicht. Ich glaube, der ist für andere niemals sichtbar.
Nee, ich glaube auch.
Er ist einfach da.
Ich glaube auch, das kommt halt, das ist, glaube ich, ganz schwer für uns zu verstehen, weil es halt wirklich nur um diese Liebe, um die Gefühle geht. Und ich glaube, das ist das, was dich schützt und nicht irgendwas Haptisches, sage ich mal. Also jetzt kein.
Genau, nichts, was,
ja, was
da
genau
ist eigentlich.
Ja. Also im Grunde ist es ja eigentlich schon in dem gleichen Moment, wo Lily stirbt und Voldemort sich gegen Harry richtet, da ist dieser Schutz ja schon da. Deswegen prallt ja auch dieser Todesfluch zurück.
Mhm.
Und da wird ja auch nicht gesagt, dass das irgendwie gegen eine Art Bubble oder Wand, wie du es genannt hast, oder Blase oder so stößt, sondern es ist ja wirklich, der kommt auf Harry zu und wird dann aber zurückgeschleudert. Ja, ich glaube auch, das ist etwas nicht Sichtbares, aber etwas, was man so schwer begreifen kann, eben weil es so diese uralte, spannende Magie ist.
Mhm.
Aber eine super Frage auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann geht's weiter.
Hi, ich bin Clara und ich hätte eine Frage für die Jubiläumsfolge. Meine Frage ist, warum ist Hogwarts eigentlich so groß? Es gibt so sehr viele Räume, finde ich irgendwie, und verhältnismäßig viele. Und man braucht, ich habe es in Hogwarts Legacy getestet, 8 Minuten vom Hufflepuff-Gemeinschaftsraum bis zu Hagrids Hütte. Ist das nicht total stressig und auch mit den ganzen Treppen?
Auch eine sehr spannende Frage.
Ja, Clara. Das ist wohl wahr.
Ja. Ich glaube, Clara war übrigens krank bei dieser Sprachnotiz.
Hoffentlich haben die nicht nur 5 Minuten Pausen zwischen ja. den Unterrichtsstunden, weil sonst wird das nichts. Nee,
das stimmt.
Ja. Kommen die alle zu spät, kollektiv. Dass das viele Räume hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht alles auf einmal da war, sondern dass die Gründer halt nach und nach Teile hinzugefügt haben in ihrer Anwesenheit, also in ihrer Lebzeit noch, was sie halt gebraucht haben. Das war ja dann alles auch eher neu. Und weiß ich nicht, für magische Experimente braucht man wahrscheinlich auch viele unterschiedliche Räume, viele Treppen. Es muss auch was hermachen. Gerade Godric und Salazar
ja, genau.
Mögen es bestimmt, wenn das richtig opulent und groß ist, Statussymbol technisch.
Ja, es ist halt dieser Schlosscharakter auch einfach, ne? Ja, und wir wissen auch von Dumbledore, dass die Zauberer gerne angeben. Und ich glaube, das wollten die Gründer damals auch. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, ich meine, gut, natürlich als die Gründer Hogwarts gebaut haben, war das natürlich noch nicht so, weil wir wissen, da gab es noch nicht so viele Zauberer, die irgendwie das Glück hatten, auf diese Schule zu gehen und so. Aber ich bin ja nach wie vor der felsenfesten Überzeugung, dass JKs Mathekünste sie mal wieder im Stich gelassen haben, als es um die Schülerzahlen ging. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur so eine Handvoll Jungs und Mädels gibt, die in Großbritannien auf diese Schule gehen, die eben Harrys Jahrgang sind und so. Also ich glaube immer, das muss irgendwie, es müssen eigentlich mehr Schüler sein. Und dann kann es natürlich auch wieder Sinn machen, wenn, sage ich mal, die Boomer, ja, wir kennen sie alle, als die in Hogwarts war, diese Generation,
ja.
Die hatten bestimmt 2 Kurse Verteidigung gegen die dunklen Künste gleichzeitig. Ja. So, weißt du, also die, das mussten, dann brauchte man doppelt so viele Klassenzimmer und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon immer so war wie aktuell. Und vielleicht auch zu einer Zeit, wo gerade die Reihenblüter, wo das alles noch ein bisschen wichtiger war oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht, es gab vielleicht eine Zeit, wo es noch mehr Schüler gab oder auch mehr Lehrer, die ja vielleicht dann auch alle in Hogwarts gewohnt haben oder so, wo einfach noch dieses ganze Drumherum irgendwie noch eine andere Rolle gespielt hat. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Angeberei zu tun, wie du schon gesagt hast.
Ja, und vielleicht war es aber früher, ich meine, das ist ja über 1000 Jahre alt, dieses Schloss, und die Gegebenheiten waren anders. Vielleicht gab es auch früher viel mehr so Dienstboten, Personal,
genau.
Weil Magie ja noch gar nicht so präzise war vor 1000 Jahren, wie sie jetzt ist. Also ich glaube, es gab ganz viele Zauber nicht, die auch den Alltag vielleicht erleichtert haben.
Und es konnten ja auch nur reiche Leute da, reiche Zauberer auf diese Schule gehen. Die haben dann alle ihre Zofen und was nicht alle die mitgebracht, die Knappen mitgebracht. Und was nicht alles.
Ja, deshalb, ich glaube, das Leben da war ein anderes und dann brauchte man halt auch Platz. Ich meine, es gibt ja den Kerker nicht, der heißt ja nicht Kerker, weil das nicht mal als Kerker verwendet worden ist. Das ist ein Kerker.
Oder damals hat man gesagt, okay, ich kann mein Kind jetzt aber nicht einfach hierhin schicken, sondern da ist die ganze Familie halt mitgekommen.
Ja, klar, natürlich.
Jeder von denen hatte so einen eigenen Schlafsaal.
Ja, klar.
Nächste Frage.
Hi, kann man nicht eigentlich auch als Zauberer einen Zaubertrank brauen, wo man nicht sterben müsste? Weil zum Beispiel Zaubertrankprofis wie Snape würden dann ja auch nicht sterben können. Also wenn Snape den gebraucht hätte. Das wäre meine Frage. Ciao.
Da ist wohl eine Bahn lang gefahren.
Also ein Zaubertrank, der dich unsterblich macht?
Der dich ewig leben lässt. So ein bisschen ist das ja der... Stein der Weisen-Elixier. Aber das ist halt so das Ding, das ist ja nicht unbedingt Zaubertrankkunst, sondern ja Alchemie und ja offenbar ja so selten, dass das ja nur eine Handvoll Leute nutzt.
Ja. Und wahrscheinlich auch ressourcentechnisch, hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, unglaublich, das an Materialien dafür zu beschaffen, zu bezahlen. Das wird ja nicht an Bäumen wachsen.
Genau.
Es ist wahrscheinlich auch illegal teilweise.
Ja, und wenn es an die große Glocke gehängt wird, dann ist es nämlich so wie mit dem Elderstab. Dann bringen die sich alle gegenseitig um.
Ja, genau. Ja. Es ist ja aber auch immer so ein bisschen, ich glaube, in der Folge vor kurzem über den Stein der Auferstehung haben wir auch drüber gesprochen, dass Tote nicht in die Welt der Lebenden gehören. Und ich glaube, so ähnlich funktioniert es mit dem Schutz vor dem Tod. Weil sonst... Wenn es eine Möglichkeit dafür gäbe, hätte ja Voldemort das auch ausgeschöpft.
Genau.
Ne? Also da wäre Voldy ja der Erste gewesen, der sich da für diesen Trank angemeldet hätte und gesagt hätte, so den nehme ich hier. Und hätte dann ein Abo quasi gebucht. Ja.
Ich glaube, dass es viele, viele Zauberer probiert haben, aber dass es einfach nicht geklappt hat. Ja, auf jeden Fall.
Und daran wahrscheinlich auch gestorben sind, weil du halt nicht von wenig viel erwarten kannst. Und das sind ja meistens die Leute, die das genauso haben, die dann denken, ja, ich mache das jetzt hier und dann habe ich das größtmögliche Ergebnis. Aber das stimmt ja eigentlich immer nie. Deshalb, ich glaube, das ist unmöglich.
Das denke ich auch.
Und ich glaube auch, dass Snape, selbst wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, so einen Trank zu nehmen, es nicht getan hätte, weil ich glaube, er ist nicht der Typ dafür. Nee, bei Snape
glaube ich das auch nicht. Nee. Wenn, dann hätte er denn für Voldemort brauen müssen.
Genau, aber er selber hätte das, glaube ich, gescheut, weil er nicht der Typ dafür ist, sein Leben auf diese Art zu verlängern oder zu schützen. Weil ich glaube, da hält er auch nicht, also ich glaube, er hält, also als Zaubertrankmeister hält er viel von sich, aber ich glaube, was ihn persönlich aus so Selbstbewusstseingründen angeht, hält er nicht viel von sich und würde aus
Sein Leben ist auch nicht lebenswert genug.
Ja, eben.
Okay, nächste Frage.
Hi, hier ist Jonte und ich habe eine Frage für die Jubiläumsfolge. Wenn dich jemand mit Expelliarmus angreift, kann man dann nicht einfach den Zauberstab hochwerfen, vom Zauber getroffen werden und wieder den Zauberstab auffangen und dann einfach weiterkämpfen?
Das ist einfach so eine gute Idee.
Das ist mega.
Das wäre so gut. Aber wahrscheinlich reichen die Reflexe nicht. Also da musst du ja unglaubliche Reflexe haben. Also bei einem richtig krassen Duell schaffst du es ja gerade mal, wenn du ein guter Zauberer bist, ein nonverbales Protego oder so.
Ja,
genau. Aber dann noch den Zauberstab hochwerfen und dann bist du ja in dem Moment auch schutzlos. Da könnte der ja dann direkt den nächsten Zauber abfeuern.
Da könnte ja auch ein anderer dich dann
ja, genau.
von
Aber das daneben, wäre also so witzig. Stell dir mal vor,
das wäre richtig
dann
gut.
Macht irgendwie Harry seinen Expelliarmus und Lucius wirft einfach seinen Zauberstab hoch und fängt ihn einfach wieder auf. So, ha.
Ja. So, aha, und dann macht er so, super.
Ich kenne natürlich auch Beispiele von Expelliarmus, wo die Leute plötzlich in der Gegend rumfliegen. Aber,
ja, aber noch nur
das halte ich für ein Gerücht. Ja, oder wenn zumindest mehrere Expelliarmus auf einen treffen. Naja, ja. Aber ich finde die Idee sehr, sehr lustig. Und ich würde allen Zauberern und Hexen, die diesen Podcast hören, vorschlagen, das mal im nächsten Duell auszuprobieren.
Ja, und bitte mit Videobeweis würden wir gerne sehen. Ja. Danke.
Vielen Dank auch an Jonte für diese witzige Frage.
Ja.
Nächste Frage.
Hi, ich habe eine Frage. Im vierten Teil auf dem Friedhof, wo Voldemorts Opfer aus seinem Zauberstab kommen, kommt ja erst Harrys Vater und dann seine Mutter. Aber da sie in umgedrehter Reihenfolge kommen, würde das ja heißen, dass erst Lily gestorben ist und dann James. Aber ich dachte immer, dass erst James gestorben ist und dann Lily. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Frage beantwortet. Tschüss.
Voll die sweete Stimme einfach, wie so eine Synchronsprecherin, ey.
Von Luna.
Ja, genau. Ja, das war, glaube ich, ein Fehler von J.K. tatsächlich. In der ersten Version des vierten Bands ist es falsch. Aber die haben es, glaube ich, später nochmal geändert. Also in der aktuellen Version müsste es in der richtigen Reihenfolge sein. Weil es ist genau wie du sagst. Eigentlich müsste es genau andersrum sein.
Und im Film könnte es natürlich auch sein, dass sie aus dramaturgischen, künstlerischen und Nichtwissen das einfach falsch gemacht haben. Weil sie dachten, ist nicht so wichtig.
Ja, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das im Film ist.
Ich auch nicht. Aber falls es im Film die falsche Reihenfolge ist, würde ich das einfach nur mit dem Nichtwissen der Produzenten und Regisseure und Drehbuchautoren begründen.
Fun Fact, ich erinnere mich gerade daran, dass es im vierten Film auch zuerst einen Fehler auf dem Grabstein von Tom Riddle gab. Da stand nämlich der Grabstein auf dem Grabstein von seinem Vater, also Tom Riddle Senior, stand der Tod von Tom Riddle Junior drauf. Also, das wäre Voldemort. Das wäre Voldemorts eigenes Grab. Hat gar keinen Sinn gemacht, dann mussten die das später mit CGI nochmal ändern. Aber die Requisite war quasi falsch. Ah, ich hoffe, ich erzähle Ihnen nicht irgendeinen Bravo-Quatsch, aber so habe ich es irgendwie im Kopf, dass das damals so ein Ding war.
Aber wenigstens ist es Ihnen aufgefallen. Ja, das stimmt.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es in der Bravo oder so gelesen habe.
Das ist ja
möglich. Das waren damals meine krassesten Quellen. Okay. Nächste Frage.
Hallo Amber und Antonia. Meine Frage an euch ist, stellt euch mal vor, ihr müsstet am Trimagischen Turnier teilnehmen. Ganz egal, ob ihr wollt, ihr müsst. Aber es gibt den Haken, ihr dürft nur einen Zauberspruch an ein magisches Artefakt benutzen, um da durchzukommen. Was denkt ihr, würdet ihr verwenden? Und was denkt ihr, zu welcher Aufgabe würdet ihr kommen?
Boah, ist das crazy. Boah, das sind so gute Fragen.
Ich muss kurz denken. Ich nehme den Tarnumhang mit.
Mhm, clever, ja.
Der hilft mir auf jeden Fall beim Drachen.
Meinst du nicht, dass er dich erschnuppert?
Kann ja sein, aber ich kann sehr schnell rennen.
Okay.
Ich würde es trotzdem. Ich kann mir vorstellen, dass das geht.
Mhm. Ja, finde ich okay.
Also es wäre nur blöd, wenn der zufällig halt in meine Richtung atmet mit Feuer und dann fackelt mein Tarnumhang ab. Das wäre jetzt blöd.
Das stimmt.
Aber ich würde den trotzdem mitnehmen, weil der hilft nicht in der zweiten Aufgabe. Nein, gar nicht.
Nee, aber in der zweiten Aufgabe hilft dir fast gar nichts, weil ich dachte mir so, naja, mit dem Besen über das Labyrinth fliegen ist eigentlich auch eine ganz gute Idee. Warum nehme ich nicht meinen Besen mit? Ja, bringt mir in der zweiten Aufgabe aber auch rein gar nichts. Also in der zweiten Aufgabe hast du einfach verkackt, so oder so. Und ich nehme nicht so eine Luftflasche mit zum Tauchen, weil die bringt mir in Aufgabe 1 und 3 halt nichts.
Doch, in der ersten kannst du das und auch in der dritten kannst du das den Tierwesen
einfach über den Kopf
krallen.
Ja, super. Aber wir haben ja auch noch einen Zauberspruch
mehr.
Aber wenn du dann nur den Tarnumhang, da überlebst du den dritten Teil auch nicht, die dritte Aufgabe.
Sagen wir, für die zweite kriegen wir extern noch eine Lösung, um unter Wasser zu atmen.
Ja, okay.
Okay, wir kriegen dieses Jiggly-Weed.
Genau, wir geben uns noch einen Zusatz und zwar ein Kraut oder eine magische Pflanze und nehmen das Dianthuskraut. Okay, ja, dann ist ja eigentlich easy. Dann würde ich, glaube ich, auf den Besen gehen. Du gehst auf den Tarnumhang, das finde ich clever.
Ich nehme den Tarnumhang. Ja.
Und ich fliege einfach in der dritten Aufgabe mit meinem Besen über das Labyrinth rüber bis zum Pokal. Easy going.
Du bist wahrscheinlich schneller als ich, du fliegst da drüber, aber ich komme auf jeden Fall auch an den Tierwesen vorbei.
Ja, aber was machst du, wenn Dementoren kommen?
Das ist schlecht. Stupor bringt mir auch nichts, wollte nämlich Stupor nehmen.
Habe ich auch erst überlegt, oder Pretificus Totalus, aber das ist auch doof.
Oder Defindo, ist das nicht der mit Feuer so, Explosion? So? Defindo!
Ich dachte immer, Defindo schneidet irgendwas durch. Aber ich kann mich auch irren, keine Ahnung. Bombarda ist doch mit Explosion.
Bombarda Maxima.
das ist eine gute Frage. Zauberspruch finde ich auch schwierig. Weil gegen den Drachen bist du eigentlich auch, was Magie angeht, quasi schutzlos.
Ja, Defindo schneidet, hast recht.
Vielleicht nehme ich einfach ein Protego. Kann nie schaden. Kann ich zwar nichts anrichten, aber ich kann mich wenigstens schützen, weil ich habe keinen Tarnumhang wie du.
Ja, deshalb bleibe ich, glaube ich, bei, ich nehme Stupor, weil ich glaube, das ist besser als Pretificus Totalus, weil bestimmt gibt es Tierwesen, die gegen Ganzkörperklammern einfach.
Ja, also wenn du gegen eine Akromantula kämpfst, bringt dir auch ein Stupor nichts.
Das stimmt wohl.
Und wenn dann Irrwicht kommt, bringt es dir auch leider nichts.
Aber wie heißt das denn? Ja, gut, die haben halt eigene.
Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich würde überhaupt nicht weit kommen. Ich würde nach 3 Sekunden aufgeben, sind wir mal ehrlich.
Egal,
ja.
Ich nehme einen Explosionszauber.
Okay, wie weit würdest du kommen mit deiner Wahl?
Ich glaube, mit dem Tarnumhang und weil ich ja extrem schnell rennen kann, kann ich auf jeden Fall das Ei retten.
Das Problem ist, aber du unterschätzt das. Also wenn du jetzt da reinkommst und der Drache sieht ja nichts, der sieht ja keinen Gegner und der brütet gerade seine Eier aus, wie willst denn du da drankommen?
Ich mach meinen Zauberspruch ganz weit weg von mir, dann guckt der dahin und dann renne ich, weil ich renne ja schnell, ich sag's nur nochmal, hol mir das Ei und renne schnell aus dem Stadion
raus. Okay, das klingt nach einem guten Plan. Ja, also ich würde es nicht schaffen, bin ich ehrlich. Ich wäre nach ein paar Sekunden, würde ich sagen, oh nee, der spuckt ja Feuer.
Du könntest das so machen wie Harry mit dem Besen.
Ja, aber ich habe auch keinen Bock zu verbrennen.
Okay, aber gut, dann einigen wir uns darauf, dass ich die erste Aufgabe schaffe und danach...
Ich hasse auch Tauchen und wir hatten es auch beide schon mal mit diesen Algen da unten und so. Es ist nicht so unsers.
Das ist das Problem. Also ich war früher ja eine gute Schwimmerin. Ne? Also Schwimmen ist kein Problem für mich. Tauchen hingegen schon. Ich finde das gruselig, so viel Wasser über mir zu haben.
Ich mag das auch nicht
deshalb
so gerne.
Ich würde wahrscheinlich mit dem Arsch nicht runterkommen. Da kann ich so viel Dianthuskraut essen, wie ich will. Ich bin da so senkrecht so nach oben und paddel und dann fischt mich einer raus, weil sie denken,
die Stunde ist vorbei.
Verwirrt.
Auch gut. Schön. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Okay.
Ja.
Okay, wir hören mal rein in die nächste Frage.
Welcher Todesser sollte am ehesten Kommentator beim Quidditch in Hogwarts sein?
Das ist auch eine richtig gute Frage.
Das ist ja mega. welcher Todesser?
Ja, Lucius als Kommentator
nicht
ist auch schon legendär.
Möchte ich eigentlich.
Der verbreitet nicht. Auf jeden Fall nicht so gute Stimmung.
Und Lobeshymnen auf Draco, wie toll er fliegt, brauche ich auch nicht.
Also Snape und so ist auch auf jeden Fall eine Katastrophe. Ach. Und alle so Richtung Igor und Wurmschons und so, die will man ja auch nicht.
Nee.
Bellatrix hingegen könnte ich mir auch schon sehr unterhaltsam vorstellen. Wenn das Spiel nicht so läuft, wie sie sich das vorstellt, dann tötet sie einfach die Quidditch-Spieler, die ihr im Weg sind.
Alle tot. Die fallen dann so wie so tote Fliegen oder so, einfach so nach unten. McNair. Der hat bestimmt einen Galgenhumor.
Und der hat mich richtig abgeholt, der Witz.
Weil der Henker ist, ja. Leute. Ne? Weil der Henker.
Die Erklärung hat es wieder ein bisschen weniger lustig gemacht. Ich fand den schon sehr unterhaltsam. Es war so ein richtiger Dad-Joke.
Oh, schön. Ja. Kann ich.
Ansonsten, Barty Crouch Jr., der hat ja auch Ahnung von Quidditch, hat er auch selber gespielt. Könnte ich mir zumindest, was Inhalt angeht, noch am besten vorstellen, weil der weiß wenigstens, worüber er da redet.
Ja, also aus mysteriösen Gründen könnte ich mir jetzt noch vorstellen, ich weiß zwar nicht, wie die sind, aber wir machen ein Duo raus und machen die Lestrange Brüder.
Oh, oder? Ich dachte, du sagst jetzt Electo und Amicus.
Nee, die sind das wie mit Bellatrix, die, wenn denen was nicht gefällt, die schießen die alle ab und dann fallen alle vom Besen, dann
hat keiner was von.
Weiß ich nicht. Wir nehmen jetzt die Lestrange Brüder, Rodolphus und Rabastan, und wir tun jetzt mal so, als wären die das Todesser-Pendant zu Fred und George.
Glaube ich nicht. Sehe ich gerade nicht so.
Ich befürchte auch nicht. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, wenn du Todesser als Kommentatoren hast, sterben Menschen.
Ja.
Lassen wir.
Lassen wir.
Machen wir nicht.
Nee.
Aber richtig witzige Frage.
Ja. Und dann geht's schon weiter mit der nächsten.
Hallo, liebe Schokofrösche. Ich bin die Anna. Und ihr seid ein richtig toller Podcast. Meine Frage an euch. Was würde passieren, wenn ein Tier einen Fehlsafttrank benutzt, also außerdem trinkt, zum Beispiel, wo dann die Haare schon von Crab oder Goyle drin sind? Ja, könnt ihr mal was dazu überlegen. Ihr seid die Besten und ich finde es schön, dass ihr den Podcast macht.
Sehr süß.
Ich glaube, das funktioniert nicht, ne?
Genauso wie vice versa. Also es soll einfach nicht sein. Mhm. Und vielleicht hat das Tier dann kurzzeitig oder vielleicht auch unglücklicherweise längerfristig ein paar menschliche Züge
Gliedmaßen.
Alle wären verstört. Das Tier und vor allem alle, die dieses Tier sehen.
Stell dir mal vor,
so ein Hirsch oder so im Wald, ne, trinkt noch so aus einer Pfütze und dann hat irgendwie Barty Crouch da gerade seinen Moody-Vielsafttrank verloren oder so und dann hat der Hirsch plötzlich so blopp, so dieses Auge oder so.
Ja, also ich stelle mir das noch ein bisschen verstörender vor tatsächlich, weil wenn so eine Katze dann plötzlich so Menschenhände hat, ist ja widerlich. Also wirklich, ich möchte das nicht, weil
das
wir wissen ja von Hermine, dass die in den Krankenflügel musste,
ja, eben.
Um behandelt zu werden.
Ja, das ist schlimm.
Ne? Also es ist jetzt keine Kleinigkeit. Das heißt, jeder, der den Vielsafttrank braut und aufbewahrt oder verwendet, ist in der Verantwortung für seine Umgebung.
Ja, absolut. Es sollte sowieso kein anderer trinken, der das nicht beabsichtigt. Also stell dir vor, dein Kind geht da dran oder so. Wie merkwürdig.
Ja, wäre Horror.
Wir merken, Vielsafttrank ist ein spannendes Thema offenbar bei euch.
Ich denke, wir werden wohl eine Vielsafttrank-Folge machen müssen.
Oh, sehr gute Idee. Wir hören jetzt aber erstmal in die nächste Frage rein.
Hallo ihr zwei. Mich würde mal interessieren, wie alt denn durchschnittlich eure Hörer sind. Also ich weiß nicht, ob ihr als Podcasterin überhaupt solche Insights habt, aber vielleicht wisst ihr das ja. Genau, vielen Dank vorab und liebe Grüße.
Hallo. Ja, natürlich wissen wir das.
Ja,
also
claro.
Ja, wobei man muss dazu sagen, manche hören den Podcast ja auch über den Account ihrer Eltern oder so oder teilen sich einen Account oder sowas. Da wissen sie natürlich nicht so ganz genau.
Aber ich denke, wir können schon einiges. Unsere Zahlen sind nicht super ungenau.
Nee, genau. Also, wobei, wir wissen es eigentlich nur von Spotify, oder?
Weiß ich nicht, wollte gerade mal gucken.
Ja, bei Deezer könnte ich es auch sehen, aber da haben wir gar nicht so viele Hörer, glaube ich. Das lohnt sich gar nicht, da reinzugucken. Wo sieht man das denn nochmal?
Ich gucke gerade mal bei Apple.
Ah, okay, ich bin bei Spotify und ich sehe, die meisten Zuhörer haben wir im Alter von 35 bis 44. Die zweitmeisten haben wir von 18 bis 22. Die drittmeisten haben wir von 23 bis 27.
Und bei YouTube können wir es auch sehen.
Bei YouTube kann ich es auch eben reingucken. Moment, das ist eine gute Idee.
Ich komme da nur nicht rein.
Die kleinsten Hörerzahlen haben wir übrigens bei 60 plus.
Wer hätte es gedacht?
Unsere Eltern.
Wer hat wohl meine Oma nochmal Bescheid
sagen
müssen?
Meine Eltern. Also ich bin enttäuscht. 18 bis 24 ist die größte Altersspanne bei YouTube.
Also für YouTube ja auch nicht so abwegig, ne?
Nee, genau. Also macht ja auch irgendwie Sinn. Also viele sind natürlich einfach in einem ähnlichen Alter wie wir, so plus minus 10 Jahre, weil das einfach diese Harry Potter Zeit damals ja auch war und das so ein bisschen nostalgisch natürlich ist. Und viele führen halt auch einfach ihre Kinder dahin oder eben junge Leute, die sich dann selber mit Harry Potter beschäftigen, stoßen natürlich auch auf uns.
Ja.
Aber ich meine, auch die 45- bis 59-Jährigen sind bei Spotify vertreten. Häufiger noch als die 28- bis 34-Jährigen.
Aber vermutlich sind das, wo da auch ja, sind die Kinder Eltern mithören. Genau,
ja, das kann sein. Ja, wir bekommen ja auch ganz viele Nachrichten, dass Eltern und Kinder uns zusammenhören, sozusagen. Das finde ich immer ganz witzig.
Was ich ziemlich cute finde, tatsächlich.
Voll. Okay, bereit für die nächste Frage?
Yes.
Hi, ich habe eine Frage für die Sonderfolge. Also, zum Beispiel Snape hat ja einen eigenen Zauberspruch gemacht. Aber ich wollte mal fragen, wie funktioniert das denn überhaupt? Also, dann kann ich ja theoretisch auch einfach Simsalabim sagen und dann passiert ja auch nichts. Also, da muss ja irgendwie die Magie reinkommen, aber wie funktioniert das denn? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das in die Sonderfolge mit reinnimmt. Und ja, ich bin ein Riesenfan von euch schon seit mehreren Jahren und ich freue mich auf die Folge. Tschüss.
Ja, vielen Dank für die spannende Frage.
Yes.
Snape ist ja auch nicht der Einzige. Also Dumbledore hat mit Sicherheit Zaubersprüche erfunden und auch Dolohov, wissen wir, hat so einen Signature-Move, den er wahrscheinlich selber erfunden hat. Also es kommt ja hier und da schon mal gelegentlich vor. Und ich glaube, wir sind uns einig, das können nur mächtige Magier, oder?
Ja, und aber zum Beispiel, um Molly nochmal hervorzuheben, ich glaube, dass Molly Haushaltszauber-Pro ist und die hat bestimmt ganz viele eigene Zauber zu Hause, nur für sich, um ihr Familienleben zu organisieren. Weil die ist bestimmt, die kann das auch. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus Talent, das können, glaube ich, die wenigsten, und Willensstärke. Ich glaube, du musst das wirklich sehr arg toll wollen. Ne? Nicht nur eine Idee haben, so, also ich will jetzt, dass mein Fernseher nur noch an schwebt. Ich will nicht, dass der aufgehängt wird an der Wand. Das reicht nicht. Also es muss auch, glaube ich, einen Nutzen haben.
Und ich glaube auch nicht, dass du dir einfach denkst, oh, den Zauberspruch ist nützlich, den erfinde ich jetzt mal.
Ja.
Sondern das ist wirklich eher so ein Trial and Error. Also du probierst so lange aus, bis es funktioniert. Und dann muss natürlich auch die Magie, die du in deinen Zauberstab lenkst und die Worte und natürlich aber auch die Bewegung des Zauberstabs so zusammenpassen, dass auch das passiert, was du willst. Und ich glaube, da kann auch super viel schiefgehen.
Ja, das denke ich auch.
Hier hat nicht die Mutter von Luna Lovegood, ist die nicht auch gestorben bei irgendwelchen Experimenten von Zaubersprüchen?
Experimenten. Ja.
Ja.
Es ist auch explodiert irgendwas,
ne? Das ist also keine gute Idee.
Lassen wir.
Sollte man lassen. Sollte man mit äußerster Vorsicht behandeln und vor allem auch nur die magischsten, talentiertesten Zauberer dran lassen. Ein kleiner Tipp von mir.
Danke.
Hi, ich habe eine Frage und zwar im 7. Teil in der Nacht der 7 Potters macht Harrys Zauberstab sich ja selbstständig gegen Voldemort, also gegen Lucius Zauberstab. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir nochmal erklären könntet, wie das genau funktioniert, weil ich verstehe es einfach nicht so richtig, weil es ist ja Lucius Zauberstab und Lucius Zauberstab und Harrys Zauberstab haben ja nichts irgendwie gemeinsam oder so. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Frage beantworten würdet. Ciao.
Du bist auf jeden Fall nicht die Einzige, die das nicht versteht, glaube mir. Ich habe es bis heute auch noch nicht so richtig verstanden. Und ich vergesse auch immer, warum das so ist. Ich habe es bestimmt schon 50 Mal gegoogelt und ich kann es dir trotzdem nicht jetzt ad hoc erklären, weil ich selber so unlogisch finde, dass ich das nicht als Wahrheit akzeptiere. Wollte ich nochmal kurz dazu sagen.
Ich bin mir gar nicht sicher, warum das so sein sollte. Und es passiert ja auch nur dieses eine Mal.
Genau, und das Unlogischste daran ist ja, wie du schon gesagt hast, es ist Lucius' Zauberstab. Das heißt, wenn es Voldemorts gewesen wäre, okay. Ja, dann hat da Harrys Zauberstab mit der Brüderschaft und die haben schon gegeneinander gekämpft und die haben gespürt, hier, das heißt nichts Gutes hier, wenn wir gegen den kämpfen. Wir reagieren jetzt einfach mal, weil wir wollen nicht, dass Harry stirbt. Kein Problem.
Ja.
Was hat jetzt aber Lucius' Zauberstab damit zu tun? Ich verstehe es nicht.
Ist vielleicht auch ein Folgefehler.
Also ich habe jetzt mal geguckt, im Internet steht, Da muss ich schon tief ein- und ausatmen, sonst hält sie das im Kopf nicht aus.
Das kann jetzt nichts werden.
Dass, als die sich auf dem Friedhof im vierten Teil duelliert haben, dann hat Harry dieses Duell ja gewonnen mit dem Priori Incantatem. Und dabei hat Harrys Zauberstab wohl Magie von Voldemort aufgenommen und ihn als Feind markiert. Ja, und weil er jetzt gespürt hat, jetzt unabhängig vom Zauberstab, weil ein Zauberstab ist ja etwas ganz Tolles, hat Harrys Zauberstab gespürt, oh, da kommt wieder hier der Alte, der will uns doch nichts Gutes. Den bekämpfen wir jetzt mal, auch wenn Harry irgendwie bewusstlos ist.
Ja gut, das also ist weit hergeholt, kann man für sich so annehmen, muss man aber nicht. Würde ich sagen, ist nicht meine Wahrheit.
Nee.
Weil wenn das ein Teil der Zauberstab-Funktionalität wäre, hätten wir das ja auch in anderen Situationen schon bemerken müssen können. Weiß ich nicht. Hat das nur was mit dem Bruder-Zauberstab zu tun? Oder allgemein, dass Zauberstäbe Magie von anderen speichern kann, um sie zu markieren als Feind?
Ich weiß es nicht. Es war jetzt auch nur so Interneterklärung. Ne, also können wir uns nicht darauf verlassen. Arthur Weasley erklärt es Harry wohl so, dass manchmal Zauberstäbe einfach zu Dingen in der Lage sind, die wir uns alle nicht vorstellen können. Das finde ich auch eine super Erklärung, einfach um zu sagen,
die nehmen wir.
Es ist einfach, wie es ist und hinterfragt nichts, was J.K. sich in diesem letzten Buch ausgedacht hat, um Dinge zu lösen. Das ist einfach so.
Das ist genau das, was Arthur auch sagt.
Ja, genau. Ja. Und dann gibt es ja aber auch noch Dumbledore, der das Ganze auch nochmal erklären muss, ganz am Ende. Und da sagt er auch nochmal, es gibt ja diese ganz tolle Verbindung zwischen Harry und Voldemort. Und der Zauberstab hat das eben gespürt von Harry, dass das Voldemort
wegen
ist.
Wegen dem Horcrux.
Genau.
Der Seele.
Und weil sie eben Todesfeinde sind, hat er von alleine gehandelt. Obwohl Voldemort einen anderen Zauberstab benutzt hat. Das, was Arthur sagt, das gefällt mir besser.
Wir nehmen das,
wir
was
nehmen
Arthur sagt.
Immer das, was Arthur sagt.
Wir haben uns geeinigt. Ja. Genau, wir haben uns geeinigt.
Ich hoffe, das ist für euch auch d'accord.
Ich bin mir sicher.
Okay.
Hallo, liebe Schokofrösche, ich bin die Miller und ich habe eine Frage für die Sonderfolge. Die Mauernde Myrte stirbt ja, weil sie ein Zusammentreffen mit dem Basilisken hatte. Aber sollte sie eigentlich nicht nur versteinert sein, weil sie hatte ja in dem Moment ihre Brille auf und durch so Glas oder Kamera versteinert man ja nur und stirbt nicht gleich. Hatte die Myrte in dem Moment ihre Brille abgesetzt, aber dann hätte sie ja auch als Geist keine Brille auf eigentlich. Vielleicht hat der Basilisk sie ja auch irgendwie gebissen oder aufgefressen, aber das würde man dann ja auch in ihrer geistlichen Gestalt sehen, so wie beim fast kopflosen Nick, der er einen fast abgetrennten Hals hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Sprachnachricht mit in eure Folge aufnimmt. Ich bin ein großer Fan von euch. Viele liebe Grüße. Tschüss.
Danke, Miller. Ich muss kurz denken.
Ich kann es erklären, glaube ich.
Vielleicht, ich versuch's mal. Vielleicht hast du ja die gleiche Idee. Vielleicht, weil der Basilisk hat ja die maulende Myrte im Bad erwischt. Vielleicht hatte sie deshalb gerade ihre Brille ab, aber als Geist hat sie sie drauf, weil das sie ist. Also sie existiert mit dieser Brille auch nach dem Tod.
Ich habe eine andere Erklärung.
Okay.
Und zwar die Male, wo das mit dem Töten ja nicht wirkt, sondern nur versteinert wird, das sind Spiegelungen. Ne, also die Pfütze, die Kamera, da wird der
ach,
wird gespiegelt. Und auch, was war das, der Spiegel von Hermine. Und gut, vielleicht ist es das mit Nick nochmal anders. Aber auch da ist die direkte Sicht ja gebrochen, dadurch, dass er das durch den Körper von dem Geist sieht, der Justin. Das heißt, es muss, also der direkte Blick oder die Sicht muss gebrochen werden durch eben so etwas wie einen Spiegel. Und bei einer Brille ist es einfach nur Glas. Das ist reines, kannst du auch durch ein Fenster gucken, das würde dir auch nichts bringen.
Ja.
Und deswegen hat es bei der Myrte mit der Brille gar nichts zu tun, weil genauso gut hätte sie durch ein Fenster gucken können. Also es bringt, du bist quasi nur wirklich geschützt vor dem Tod, wenn der, ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Wenn man die Sicht gebrochen wird.
Also ich denke, es heißt Auch Spiegelung, ja, tatsächlich ist das Wort, was du meinst. Weil wenn du durch deine Brille guckst, spiegelst du ja
nichts.
Ist
nichts. Also, du guckst einfach nur durch. Ich habe eine direkte Sicht, einfach nur durch ein Glas, was geschliffen ist. Aber es hat nichts damit zu tun, dass der Blick oder die Sicht gebrochen ist. Und wenn man durch eine Kamera zum Beispiel guckt, die Linse bricht ja auch den direkten Blick. Und das ist, glaube ich, auch mehrfach da gespiegelt sogar teilweise. Das heißt ja auch Spiegelreflex, ja, genau, manchmal.
Weil stell dir vor, hinter mir kommt jetzt der Basilisk und guckt dir in die Augen, dann passiert auch nichts.
Ja, also doch, ich wäre versteinert.
Ja, genau. Aber du würdest nicht sterben. Das, ich mache hier gerade mit meiner Hand den Basilisk nach.
Ja, ich habe ihn erkannt. Ja. Aber ich finde es auch schön, dass du sagst, versteinern ist auch nichts. Ne? Da passiert ja nichts. Nur halt versteinert.
Naja, man kann dich ja zurückholen. Ja, das ist doch stimmt. Kein Problem. Ich brau dir den Alrauntrank. Ich muss die erst noch züchten.
Nachdem du ganz schnell gerannt bist.
Das Problem ist nur, ich meine, wenn ich Alraun züchte, es könnte sein, dass sich das der Prozess ein bisschen verlängert um mehrere Alraunen. Phasen.
Zyklen, ja. Ja, schön.
Nicht so schlimm. Nee. Aber irgendwann würde ich dich zurückholen. Ja.
Aber ich finde meine Erklärung schlüssig und ich glaube, so ist es auch.
Ja, nee, finde ich gut. Ja, so machen wir es. Aber wir können natürlich auch dran glauben, dass die maulende Mütte gerade ihr Gesicht gewaschen hat und die Brille abgesetzt hat.
Finde ich auch irgendwie süß, ja.
Könnte doch sein.
Ja, nächste Frage.
Hi, kurze Frage für die Special-Folge. Welche Tierwesen findet ihr passend oder nicht so passend? Hättet ihr euch andere gewünscht? Ich hätte es zum Beispiel cool gefunden, wenn bei den Lovegoods noch so ein außergewöhnliches Tierwesen gewesen wäre. Danke.
Hör mal in Spion der Nächte rein, ja? Da ist ein ganz tolles Tierwesen bei den Lovegoods.
Sag nochmal.
Ja, irgend so ein Hund, so ein Metamorph-Magus-Hund, der seine Gestalt irgendwie ändern kann. Mhm. Und der hat irgendwie... Ich glaube, der besteht aus ganz vielen Tieren oder aus ganz vielen Farben. Ich weiß schon gar nicht
mehr. Und nicht zu vergessen, Lunas Bruder.
Ja, der Punk. Ist der nicht so ein Punk? Oder so ein Rocker? Ich weiß schon gar nicht.
Ja, eine Mischung wahrscheinlich aus beiden.
Schön, Leute. Spiel der Nächte, das lohnt sich. Mhm. Da passiert richtig viel Magie. Die gucken auch Fernsehen übrigens, die Lovegoods.
Ja, das ist so, was man halt so macht.
Ja, spannend. Zurück zur Frage. Ich finde manche magischen Geschöpfe finde ich total passend in der Harry Potter Welt. Zum Beispiel die Testrale.
Hippogreife.
Ja.
Weißt du, was ich unnötig finde? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ein Tierwesen ist, aber ich hätte die Sphinx zum Beispiel überhaupt nicht gebraucht. Ja. Die finde ich sehr random.
Die ist wirklich super random. Guter Punkt. Ja, die wäre mir wahrscheinlich gar nicht eingefallen. Ja, die finde ich sehr, sehr random. Das stimmt.
Die hat man da nicht erwartet und hat danach auch nie wieder... Sphinx hat nie wieder in irgendeiner Form eine Rolle gespielt.
Ich glaube, also manchmal versucht J.K. halt auch so international dann zu denken. Und in dem Moment dachte sie so, hey, da wurden irgendwelche magischen Tierwesen von woanders eingeflogen. Und die Sphinx kommt dann halt directly aus Ägypten, spricht aber super Englisch und macht so Riddles und Rätsel einfach auf Englisch, null Problemo. Ja, macht gar keinen Sinn. Nee, die finde ich auch schwach. Sowas wie den Irrwicht hingegen finde ich wieder super clever. Ein super spannendes Wesen, das finde ich richtig gut.
Ich finde auch die Dementoren, sind das Tierwesen? Weiß ich nicht. Aber Dementoren, finde ich, passen gut in die Story und so wie sie sie verpackt hat, auch aus Depressionen heraus und so, ist das sehr nachvollziehbar, dass da sowas als Inspiration gedient hat und deshalb das erschaffen worden ist.
Haben wir noch eins, was wir nicht so
Ich finde so das mit den finden? Eulen mega cool.
Ja, das stimmt. Ich finde auch Kniesel cool. Also es gibt schon viele Tierwesen, die einfach so ein ganz klein bisschen so einen Feinschliff bekommen. Und dann sind die irgendwie schon direkt cool, weil sie so magisch sind.
Was mir ein bisschen fehlt zum Beispiel, ist mehr Haustiere, von denen wir aktiv mitbekommen in Hogwarts. Zum Beispiel hier Trevor, die Kröte und auch Krätze. Aber wir wissen nicht, was zum Beispiel Oliver Wood für ein Tier hat.
Ja, und wir wissen, dass Lee Jordan eine Spinne hat, aber die spielt auch nie wieder eine Rolle.
Also die krabbelt nie einmal irgendwie durch einen Gemeinschaftsraum und muss eingesammelt werden. Lustig fände ich ziemlich, wenn Harry auffallen würde. Oh, und rechts überm Kamin ist das Spinnennetz von Trixie und sie guckt gerade raus.
Schön.
Das ist so witzig.
Das stimmt.
Ja, nichts für dich.
Nee, auf gar keinen Fall.
Das fehlt mir so ein bisschen im Alltag.
was ich auch random finde, ich habe noch ein Tier, was ich ein bisschen random finde, auch wenn sie irgendwie ein bisschen süß sind, aber diese Knuddelmuffs und Minimuffs. Ich kann mir gar nichts drunter vorstellen. Und dann werden die mal so am Rande erwähnt, aber spielen nie wieder eine Rolle.
Ja, aber die sind cute.
Ja, aber wo ist denn Arnold?
Der lebt, hoffentlich.
Ich weiß nicht. Die Gnome hingegen, die finde ich wieder richtig witzig, clever und die unterhalten mich. Irgendwie finde ich gerade nur Beispiele von so dunklen Geschöpfen, die mir gut gefallen.
Ja, also... Ja, aber was ich zum Beispiel gut finde, sind zum Beispiel Einhörner. Ich finde sie aber random bei Harry Potter.
Mhm.
Weil Einhörner sind für mich so unendliche Geschichte oder so. Mhm.
Das ist nochmal andere Fantasy-Art, ne? Das stimmt.
Ja,
Zentauren sind auch schon grenzwertig, sind aber auch keine Tierwesen, sind so Halbmenschen, ne?
Nee, aber das wollen die ja nicht hören.
Nee, das stimmt. Also lassen wir sie schnell wieder raus aus dieser Frage.
Ja, sonst kriegen wir Ärger mit Firenze.
Aber sonst fällt mir gerade gar nicht so viel ein. Ich meine, natürlich, ich versuche jetzt ein bisschen an magische Tierwesen auch zu denken, aber das ist so weit in Ferne von mir. Also ich kann mich ehrlich gesagt an keine dieser Namen erinnern. Und klar, diese Namen tauchen auch in dem Buch Fantastische Tierwesen auf, aber da hat man ja kein Bild vor Augen. Weiß ich jetzt nicht.
Gibt es nicht ein Mondkalb, in Hogwarts Legacy so heißt wie Marius?
Ja, ne? Stimmt. Mondkalb. Und
Okapis? Oder ist das ein echtes Tier?
Weiß ich gerade auch nicht mehr.
Ich bin mir nicht sicher.
Ja.
Vielleicht gibt es Okapis in echt.
Ja, es gibt auf jeden Fall schon, die meisten Tiere, würde ich sagen, sind eigentlich recht passend gewählt.
Legitim.
Ja, aber eine spannende Frage. So, dann kommt auch schon die nächste.
Hallo, liebe Schokofrösche. Ich heiße Elia und ich habe ein paar Fragen an euch für die Sonderfolge. Nämlich, erstens, wieso macht nicht einfach Voldemort irgendein Sandkorn mehr als Horcrux? Oder geht das nicht? Kann man dann bestimmte Gegenstände oder Sachen als einen Horcrux herannehmen? Zweite Frage, wie nehmt ihr denn eigentlich auf, wenn ihr nicht in einer Stadt wohnt oder also nicht zusammen? Wie werden eigentlich die Bilder gemalt, die Gemälde, die überall in Hogwarts rumhängen? Und ihr habt ja in einer Liebestränke-Folge hattet ihr eine Trelawney und da habt ihr gesagt, die riecht wahrscheinlich so Wein oder so. Aber beginnt ihr Harry sich eine Nacht auf dem Flur, als er zu Dumbledore unterwegs ist? Und sie hat so eine Cherry-Flasche in der Hand oder so. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das in die Sonderfolge aufnimmt. Tschüss.
Ja, vielen Dank. Das waren jetzt sehr viele Fragen. Also die erste Frage war, warum macht Voldemort nicht einfach irgendeinen Kieselstein oder Sandkorn zum Horcrux?
Ja, vermutlich muss das Gefäß für ein Stück deiner Seele ein würdiges Gefäß sein, dass es das überhaupt aufnehmen kann. Außerdem musst du es ja auch, also um zu kontrollieren, ob das noch funktioniert, ob es noch da ist, musst du dir auch merken, was es war. Und als Sandkorn am Strand, dann, wenn es dich wirklich für immer am Leben halten würde und es wäre ein Sandkorn am Strand, dann müsstest du theoretisch ja irgendwie für immer leben, obwohl du längst entschieden hast, ich habe gar keinen Bock mehr.
Ja, stimmt.
Ich bringe jetzt alle selber um. Finden.
Ja, also erstens, ich glaube, theoretisch ginge es. Also ich glaube es nicht, dass es
ich glaube nicht.
Also ein Gegenstand sein muss, weil wir hatten das doch letztens auch in dieser Frage. Es kann ja eigentlich alles sein. Aber ich glaube, dass der Akt, einen Horcrux zu erstellen und du gibst einen Teil deiner Seele dafür auf, ich glaube nicht, dass du dann so etwas nimmst wie ein Sandkorn, was halt so x-beliebig ist, sondern das automatisch verbindest du das, glaube ich, mit etwas, was dir auch etwas bedeutet. Ja. Und dann kommt halt ein Sandkorn eigentlich nicht in Frage. Sondern ich glaube, automatisch willst du das mit etwas verbinden, was du auch wiedererkennst.
Und du willst ja auch, dass dieser wertvolle Teil von dir in etwas ist, was auch Wert hat. Also zum Beispiel Briefe, die ich sammle zum Beispiel, die tue ich auch nicht in eine random Box. Das sind alles schöne Boxen, die ich habe. Ich habe sogar eine Truhe. Dann habe ich zum Beispiel von meinem Au-pair-Jahr habe ich da so eine komische Merch-Tasche von denen bekommen. Da sind zum Beispiel unsere Freundebücher drin. Und ich habe noch so eine ganz alte Box für Briefe. Die ist locker 40 Jahre alt.
Mhm.
Das ist noch von meiner Mutter. die tue ich auch nicht in eine random Umzugskarton.
Das meine ich ja, es muss irgendwas mit Wert sein.
Genau.
Und ich meine, wenn du dir auch dann auch vorstellst, es ist irgendwie ein Sandkorn oder so, ja, die Vorstellung alleine, dass da ein Hund langläuft und auf dieses Sandkorn pinkelt und da ist aber irgendwie ein Teil deiner Seele mit verknüpft, weiß ich nicht, ist glaube ich
auch würdelos. Abschreckend.
Ja, genau, und würdelos. Also Voldemort würde es auf jeden Fall nicht machen, niemals, never ever.
Ja, aber alle, die einen Teil ihrer Seele abspalten, würden das nicht so machen.
Das denke ich auch.
Also alle würden einen ähnlichen Weg wählen wie Voldemort.
Ja.
Es muss ja nicht jedes Mal so ein Klunker sein wie bei Voldemort, ne?
Ja, und Voldemort ist ja auch eigentlich fast der einzige Fall, den wir kennen, der das so oft gemacht hat. Und wenn du es nur einmal spaltest, nimmst du nicht ein Sandkorn. Okay, nächste Frage.
Wir nehmen, dadurch, dass wir ja nicht in der gleichen Stadt wohnen, jeder von sich zu Hause auf. Wir sitzen hier vor einem Laptop, wir sitzen hier vor einem
Handy
und wir sprechen hier in unserem Mikros und Antonia nimmt eine Spur auf, ich nehme eine Spur auf und dann schicke ich die Antonia und dann kann Antonia das super professional für euch schneiden.
Genau, und für uns beide fühlt es sich eigentlich nur so an, als würden wir telefonieren und uns irgendwie Mikros vors Gesicht halten und in Wahrheit nehmen wir aber Tonspuren noch auf. Das fühlt sich aber manchmal gar nicht so an.
Nee, eigentlich nicht. Und ich habe, es weiß Antonia noch gar nicht, deshalb droppe ich das jetzt. Ich habe jetzt auch einen zweiten Bildschirm.
Oh.
Es ist heute noch nicht so wichtig, aber für die nächste Folge, die wir aufnehmen, denke ich, werde ich hier ein Plus haben, Antonia.
Oh.
Ich sage dir.
Das ist sehr spannend.
Mhm.
Die nächste Frage war, wie die Gemälde gemalt werden, oder?
Ach ja, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, aber da hatten wir ja schon mal
Fette Dame gesprochen. Oder so.
Hogwarts? Oh, ja, stimmt, Fette Dame.
Belinda.
Ja, also Gemälde werden nicht von Belinda gemalt. Gemälde werden von talentierten Zauberkünstlern gemalt und die hauchen dem Ganzen auch Magie ein.
Genau. Genau, dann hattest du ja noch das mit dem Sherry oder was das war von Trelawney erzählt und ja, da hast du auf jeden Fall recht. Den trinkt sie besonders gern. Dann kommen wir zur nächsten Frage.
Yes, yes, yes.
Hi, ich habe noch eine Frage. Im zweiten Teil zaubert Dobby ja bei Harry zu Hause und Harry kriegt dann diesen Brief vom Ministerium, weil die denken, er hätte gezaubert. Aber im vierten Teil, wenn die Weasleys Harry abholen, weil sie ihn mit zur Quidditch-Weltmeisterschaft nehmen wollen, zaubert ja Arthur, um die Vasen wieder heil zu machen und um das mit Dudleys Zunge wieder zu richten. Warum bekommt Harry dann keinen Brief? Tschüss!
Ach, ich liebe es, wenn Menschen diese Ungereimtheiten erkennen und
aufmerksam.
Ja, finde ich klasse. Finde ich super. Ich befürchte aber, für diesen Fall habe ich sogar eine Erklärung. Weil Arthur hat ja auch den Kamin von den Dursleys an das Flohnetzwerk angemeldet. Das heißt, das Ministerium ist mehr oder weniger informiert darüber, dass die Weasleys in dieses Haus kommen. Und dass dann Magie passiert, ist, glaube ich, okay, wenn ein Erwachsener dabei
ist. Absehbar.
Und ich glaube auch, weil auch Dumbledore kommt ja zu den Dursleys und zaubert da rum. Und ich glaube, dass vielleicht diese Spur vor allem dann gemeldet wird, wenn im Umkreis von so und so vielen Metern, Kilometern, was auch immer, kein erwachsener Zauberer in der Nähe ist.
Mhm.
Weil sonst müsste ja in jedem Zaubererhaushalt ständig dieser Alarm losgehen. Weil wenn Mrs. Weasley da ihre Zauber macht oder so, oder Lucius da um die Wette hext. Ich wüsste nicht, warum er um die Wette hext.
Um die Wette, ja klar.
Aber ihr wisst, was ich meine.
Der duelliert sich liebend gern mit Narzissa.
Dann müsste da ja ständig das Ministerium auf der Matte stehen.
Ja, klar. Nee, deshalb wahrscheinlich ist es so. Ja. Und weil während Dobby da ist, kein erwachsener Zauberer in der Nähe ist, fällt es halt auf.
Ja. Und natürlich als Harry den Expecto Patronus da macht, gegen die Dementoren, da ist der einzige Erwachsene weit und breit Mrs. Fig. Und weil sie Squib ist, kann sie natürlich nicht gezaubert haben.
Ja, genau. Das ist doch sehr schlüssig und lässt auch keine Fragen übrig. Deshalb ist es eine sehr gute Erklärung.
Ist eingeloggt.
Ich lobe uns einfach mal hier selber, ne? Das ist kein Problem.
Dann haben wir jetzt noch Zeit für die letzten Fragen. Da kann es natürlich passieren, dass jetzt auch schon welche doppelt kommen. Die habe ich nicht ohne Grund hier gespeichert. Das werden gute Fragen gewesen sein.
Zugabe! Zugabe!
Wenn ihr einen Tag lang eine sprechende Erbse mit Bein und Arm wärt, was würdet ihr machen?
Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Die habe ich definitiv nur abgespeichert, weil ich die super lustig fand. Die war auf dem Niveau von, was haben Mandanges Fletcher und wir gemeinsam?
Also, ja. Also ja. Ist man dann übergroß oder ist man so groß wie eine Erbse?
Ich liebe es, dass wir diese Frage schon wichtig. Jetzt auch ernst nehmen. Also von wir meine ich du, weil ich lache. Nee, ich würde sagen, wir sind klein.
Gut.
Oder, oh, stell dir vor, du hast deine Beine und dann ist da so eine kleine Erbse ja. Und deine Arme.
Boah, soll ich euch mal meinen Kindheitsalbtraum erzählen? Der passt nämlich gerade nicht gut. Dass du eine Erbse bist. Nee, und zwar hatte ich als Kind oft Verfolgungsträume. Warum, weiß ich nicht, will ich auch überhaupt nicht wissen. Ich werde das nicht austherapieren. Auf jeden Fall hatte ich weiß nicht, ich war so 5, 6, 7 und da hat mich immer eine Gurke verfolgt. Die hatte Arme und Beine und die hatte Chucks an und die hat immer so einen Arm so ganz straight nach oben gehalten. Und diese Gurke, ach Mann, ist das wirklich schlimm. Es ist nicht lustig, weil ich habe wirklich
Das tut mir auch total leid, weil es klingt auch wirklich nach einer Horrorvorstellung, wenn man davon träumt und diese Gurke, vor allem wenn die so oft auch auftaucht und immer wieder.
Ja, ganz häufig.
Das tut mir wirklich leid, dass ich lache, aber diese Vorstellung ist schon extrem absurd.
Willst du wissen, was mein Kopf daraus den Namen geformt hat, nicht die genannt, weil ich hatte die auch genannt natürlich. Diese Gurke hieß eine Hand. Weil die war eine Hand hochgehalten hat. Und ich bin ja ein cleveres Kind, ne? Ich hatte diesen Traum dann ganz oft und konnte auch lange nicht schlafen. Ich habe immer mit Kreide und so, habe ich das so verarbeitet, habe die dann gemalt und versucht, meinen Eltern zu erklären, dass es ganz schlimm ist für mich. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, dass sie mich verfolgt. Und dann habe ich eine Nacht meinen Traum gezwungen, so zu träumen, wie ich das will. Und dann ich meinem Vater befohlen, dass er die kocht. Oh. Und dann hat er die so zerhäckselt mit dem Messer und dann hat er die in den Kochtopf geworfen und dann seitdem hatte ich nie wieder die eine Hand zu besuchen.
Ja, aber auch spannend, dass dein Vater Gurken kocht.
Crazy, ne? Macht er eigentlich nicht. Also mein Vater hat, ich weiß nicht, ist nicht so, essen wir Gurken? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat eigentlich, also, ne, aber ich hatte keinen Bock mehr da drauf, ne? So.
Ah, sorry.
Ist crazy, ja. Ne? Also deshalb ist diese Frage jetzt auch irgendwie mit diesen Händen und Füßen und so, ist so ein kleiner Flashback.
Ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade so kichere.
Du bist auch eine kleine Kichererbse, Antonia. Und vor allem ist witzig, weil Antonia mag Kichererbsen und ich nicht. Ich erinnere mich noch, als du diesen Kichererbsensalat gemacht hast in deiner WG damals, wo du studiert hast. Der war schrecklich, konnte das nicht essen.
Der war super lecker, den mache ich immer noch gern. Leute, ich heule. Ich finde es schön, dass ich angekündigt habe. Also ich habe jetzt nur noch so richtig gute Fragen. Und da kommt die. Oh, ich liebe diese Frage. Vielen Dank dafür.
Also ich möchte, wenn wir nur so groß sind wie Erbsen, wenn wir nur so groß sind wie Erbsen, würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag versuchen, nicht gegessen zu werden.
Ja.
Wobei es auch random ist, wenn ich auf dem Boden rumlaufe, wer hebt eine Erbse auf und isst sie dann? Das ist mir noch nie passiert.
Ja, aber dass du nicht zertrampelt wirst.
Ja, genau. So, ja, genau so.
Ja. Dein Vater würde die wahrscheinlich aufheben und in den Kochtopf werfen.
Ja, wahrscheinlich, aber vorher noch richtig schön zermahlen mit so einem Stein, damit die mich nicht mehr verfolgen können.
Oh Gott. Oh. Schöne Geschichte.
Ja, also bitte, Leute, ihr dürft euch nicht lustig über meine Kindheit
machen. Nee, es tut mir auch wirklich leid. Nein, ich hatte auch als Kind, also ich glaube, es ist auch gar nicht so unüblich, dass man als Kind so komische Albträume hat. Weil ich hatte zum Beispiel, wird es ganz weird,
dass ich von unseren Kindheitsalbträumen
hatte. Ich hatte als Kind ganz oft den Albtraum, dass Feuerwehrmänner meine Mama entführen. So, schön, weil Feuerwehr sieht man ja des Häufigeren mal draußen. Und ich hatte immer Angst, ach du Scheiße. Die nehmen gleich meine Mutter
mit. Die kommen.
Ja, das war auch nicht so cool.
Ist aber auch interessant, dass du denkst, dass die Feuerwehr deine Mutter mitnimmt. Die Polizei ist ja eigentlich dafür eher angebracht.
Das stimmt. Ich weiß auch nicht warum, weil die Feuerwehr hat mir auch nie was getan. Ich könnte jetzt auch kein Negativbeispiel von irgendeinem Feuerwehrmann sagen, aber irgendwie hat mich das beunruhigt. Die haben die in so einen Sack getan und dann haben die einfach mitgenommen.
Krass, ne? Was so sich so Kindergehirne so manchmal ausdenken, ne?
Ja. Gruselig. Okay. Die Frage hat eine interessante Wendung genommen. Wir kommen mal weiter zur nächsten.
Yes.
Hi, ich bin Anna und ich hätte noch eine zweite Frage. Hätte Harry nicht schon von Anfang an Tristrale sehen müssen können, da er ja mit Voldemort verbunden ist, da er ein Horcrux ist? Und Voldemort hat ja schon öfters Leute umgebracht, also und damit auch öfters den Tod gesehen. Und da die beiden ja eine Verbindung haben, müsste sich das doch auch auf Harry übertragen, oder?
Ja, eine spannende Idee, weil Harry hat ja sehr viel von Voldemort quasi oder von seinen Fähigkeiten übernommen durch diese Verbindung, die beiden haben. Aber ich glaube halt nicht alles.
Ja, genau.
Und ich glaube, das basiert so sehr auf persönlichen Erfahrungen, dass du das nicht über diese Horcrux-Geschichte einfach mitvermitteln kannst.
Ich denke gerade noch darüber nach, aber ich denke, ich sehe das wie du.
Ja, anders kann man es, glaube ich, gar nicht erklären. Viele denken ja auch immer, Harry hat doch schon viel früher Menschen sterben sehen, er hat Quirrell sterben sehen, er hat seine Mutter sterben sehen und so. Warum erst nach Cedrics Tod? Aber die Erklärung ist ja eigentlich recht einleuchtend, weil bei dem Tod seiner Mutter, da hast du noch kein richtiges Bewusstsein, ja. Da weißt du überhaupt nicht, was da gerade passiert.
Genau.
Bei Quirrell war er schon bewusstlos, das wissen wir, er lag da schon auf dem Boden, als Quirrell starb.
Ist natürlich im Film ein bisschen irreführend dargestellt, ne? Weil er das mit den Händen so macht und dann
sich in Luft auflöst.
Genau, und dann weg ist, ja.
Oder zu Stein verfällt oder was auch immer.
Sand, Staub, Asche,
man aber weiß den ersten nicht. Tod, den er als Tod wahrnimmt, ist eben der von Cedric und deswegen kann er erst da... Genau. Die Testrale sehen. Und ich glaube eben, dass diese Erfahrungen von Voldemort da in dem Falle nicht übertragen wurden.
Ja.
Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage.
Yes.
Hi, hier ist Jule und meine Frage ist, hätte Fudge nicht ganz einfach nachprüfen können, ob Harry die Wahrheit bezüglich der Rückkehr von Lord Voldemort sagt, indem man einfach das Denkarium benutzt?
Also ich glaube, sie meint, dass Harry die Erinnerung daran ins Denkarium tut und sich die dann alle zusammen angucken.
Ja, aber das will Fudge doch auch überhaupt nicht. Also der will das ja leugnen, der will das ja gar nicht wahrhaben. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, Fudge ist wahrscheinlich auch nicht der Schlauste. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der schon weiß, wenn Dumbledore sagt, er ist zurück, dass Dumbledore nicht lügt, weil was wäre Dumbledores...
Also genau, der verschließt seinen Blick davor komplett. Ne? Ja. Und ich glaube auch, weil du kannst doch, das ist ja genau der gleiche Grund wie bei Veritaserum, da kannst du dich ja auch quasi dagegen wehren oder da irgendwie dagegen ankämpfen. Und beim Denkarium ja noch viel mehr, also dass man die manipulieren kann, diese Erinnerung, das wissen wir ja von Slughorn.
Das wissen wir, ja, genau.
Und ich glaube, das ist viel zu leicht und passiert viel zu oft, als dass man die man sich auf eine Erinnerung in der Hinsicht verlassen kann. Man könnte man immer noch sagen, jetzt hast du geträumt. So, kann ja auch eine Erinnerung an einen Traum sein. Da kommt eine Hand und so, zack.
Ja, zum Beispiel. Aber es könnte natürlich auch sein, dass, also es, ich bin mir sicher, dass es so ist, dass Fudge sich eh so unsicher ist in seiner Idee von Politik und wohin er will und wohin das alles gehen soll. Er könnte ja dann niemandem bezichtigen zu lügen und er müsste dann ja Taten folgen lassen, was er ja obviously nicht kann. Das heißt, das Interesse ist gar nicht da, es wird niemals ausprobiert werden.
Ja, er gibt denen gar nicht die Chance dazu, genau.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja. Gut. Ja.
Ach, Antonia.
Es war schön, Leute. So viele spannende Fragen. Ich lieb's echt. Es war eine sehr lange Folge mal wieder.
Ja, und ich würde gerne noch eine Sache sagen, ganz zum Schluss. Danke, Antonia, für 5 Jahre, die du das jetzt hier schon auch mit mir aushältst, weil es ist sicherlich nicht immer einfach mit mir. Wir haben ja auch manchmal unterschiedliche Ansichten davon, wie wir das hier so tun. Aber ganz am Ende sind wir ja immer auf der gleichen Seite, on the same page,
auf jeden Fall,
wie sie im Trash-TV immer sagen. Und das macht mich sehr glücklich.
Ich kann das nur zurückgeben. Ich finde es immer sehr unterhaltsam. Haben wir auch eh schon mal festgestellt, dass wir auch immer gute Laune haben nach der Aufnahme.
Ja.
Es ist ein schönes Ritual und ich finde, es ist auch vollkommen okay, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Und dennoch gehen wir immer den gleichen Weg. Und ich finde, ich muss auch wirklich sagen, wir ergänzen uns so gut. Weil ich habe letztens noch gedacht, alle Tratsch-Formate, vor allem jetzt die letzten alle, die hast alle du dir ausgedacht. Ich bin immer wieder begeistert davon, was für gute Ideen du auch immer wieder hier reinbringst. Und ich glaube, wenn ich den Podcast alleine machen würde, ich hätte 25 Charaktere gemacht, dann hätte ich gesagt, ja, ist leider vorbei, weil mir fällt nichts mehr ein. So, und du sorgst halt immer dafür, dass immer wieder frischer Wind reinkommt, dass wir immer wieder gute neue Ideen haben. Ich finde das sehr schön. Wir sind eine gute Symbiose.
Ja, wir sind hier eine gemeinsame Podcast- Machmaschine.
Genau, wir sind einfach ein gutes Team und das funktioniert und ich finde das schön. Und ich bedanke mich auch bei dir, weil es macht immer wieder sehr viel Spaß.
Immer wieder gerne.
Ja.
Ich würde mich immer wieder für einen Podcast mit dir entscheiden.
Ich auch. Ich fand das eine sehr gute Entscheidung. Ich finde es auch schön, dass du mich da so ein bisschen reingedrängt hast und so die Dinge in die Hand genommen hast. Du hast einfach dafür gesorgt, dass wir starten. Ja. Ich hätte es einfach aufgeschoben. Ich hätte gesagt, ja, voll die gute Idee. Und das ist so wie, wenn man sagt, ja, wir müssen uns unbedingt bald mal wiedersehen und keiner sieht sich jemals wieder. So wäre das bei mir gewesen.
Ja, das haben wir ja die Jahre davor, aber auch ein paar Jahre so gehandhabt. So, ja, also wir müssen es unbedingt mal machen. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen und dann haben wir kurz geschrieben, ja, aber wir müssen, ja, genau. Deshalb das jetzt hier perfekt.
Ja, genau. Deswegen finde ich sehr gut, dass du das alles in die Hand genommen hast und dann führte eins zum anderen. Wupp, wupp. Sehr schön.
Ja. Und damit sind wir am Ende unserer Jubiläumsfolge angekommen. Wahnsinn.
Ja. Auf weitere 5 Jahre, Leute. Ihr seid doch auch dabei, oder?
Ja. Wir machen die 10 voll.
Auf jeden
Fall. Ist kein Problem.
Auf keinen Fall.
Antonia ist dann immer noch 31, Leute.
Wir hören uns. Ihr werdet sehen. Ja. Also nicht sehen, aber hören. Ja. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge ist eine coole neue Folge. Ihr werdet schon sehen, was dann kommt.
Surprise, surprise.
Genau. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Und jetzt geht's ab zu den Outtakes. Ich finde es gut, dass du immer anfangen musst. Weil ich warte einfach immer ab, was sagst du so und dann weiß ich, was ich sagen muss.
Aber ich sag einfach, ich sag jetzt nicht La Bamba, weil auch wenn das eher eine Tratschfolge ist, ne? Wir sagen schon unsere richtigen Namen.
Es ist wir sagen Sonderfolge und dann machen wir Jubiläum. Aber es ist, okay.
Was raus muss, muss raus.
Oh, Amber ist einfach weg.
Ich habe Antonia gerade aufgelegt. Entschuldigung, Leute. Ich habe einfach auf meine Kopfhörer auf den falschen Knopf gedrückt.
Schade, sie wollte meine Geschichte einfach nicht hören. Ja, das hat ja richtig gut geklappt.
Hi.
Das hat ja richtig gut geklappt, dir.
Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt an den Kopfhörern. Ich kenne die noch nicht so gut. Hab die heute zum ersten Mal auf. Leute, ich habe Antonia einfach weggeklickt.
Ja, also ich war ja auch gerade mitten in meiner super spannenden Erzählung, ja?
Ja.
Ich mache jetzt einfach hier auf Play und dann nimmt der das auf und ich würde sagen, sorry. Wenn ich jetzt auf Play drücke. Warte, ich mach mal ein bisschen lauter. Nee, das klappt nicht. Moment.
Ich höre ja nichts.
Sag mir nicht, der spielt das jetzt nicht ab, weil ich hier mit Dings verbunden
bin. Oh, mein Dings ist hier fast leer.
Hä? Ich hab das doch. Ach, warte, ich kann auch so machen. Egal, okay. Bist du bereit?
Ja.
Wieso hören wir nichts? Warte mal ganz kurz. Sag mir jetzt nicht, das liegt daran, dass ich das Dings hier habe. Dass ich das aufnehme und deswegen geht das nicht. Ja, wahrscheinlich, weil ich die...
Das kann sein.
Ah, ich muss die Tondings nochmal einstellen.
Let's go, Toni, let's go.
So, jetzt haben wir's. Das ist ja doof, weil das ist da jetzt Zukunft.
Ich kann mich schon wieder nicht erinnern,
das passiert auch erst in Zukunft. Achso. Da können wir uns jetzt noch gar nicht drauf beziehen. Achso.
Gut, dass du das immer weißt.
Okay. Ich bin technisch überfordert, aber jetzt geht's los. Ich werde jetzt immer nur noch 31, habe ich mir festgenommen. Festgenommen vor allem.
Patzer!
Ich bin sehr verwirrt gerade.
Ja, und ich habe Stier verstanden und dachte mir so, boah, krass, wie kommt sie denn jetzt auf Stier? Und dann habe ich die ganze Zeit an Minotaurus gedacht und das Labyrinth aus der griechischen Mythologie. Meine Gedanken sind abgedriftet. Okay.
Nee, es ist einfach nur ein Tier.
Hey, Apple. Hey.
Ach, Leute.
Was ist mit Lauch? Nehmen wir natürlich alle. Alle. Wir 12 Leute hier.
Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Nee, also das klappt auf jeden Fall nicht. Sorry dafür. Immer diese technischen Raffinessen. Alle Trash-Formate, nee, nicht Trash, Moment, jetzt rede ich komplett Quatsch. Alle Tratsch-Formate.
Tratsch.